Willkommen bei Digital Future, dem Podcast über Technologie, Zusammenarbeit und Unternehmenskultur. Ich bin Wolfgang Schoch und ich bewege mich seit vielen Jahren durch die IT. Als Agile Coach, als Entwickler, Suchtechnologie-Nerd, Berater und auch mal im Vertrieb. Kurz, ich kenne die Branche aus mehr als nur einer Perspektive. In diesem Podcast spreche ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Bereichen. Menschen, die täglich an realen Problemen arbeiten, technisch, organisatorisch und kulturell. Gemeinsam schauen wir hinter die Kulissen. Wie arbeiten wir eigentlich? Was funktioniert gut und was nicht? Und was bedeutet moderne Technologie in unserem Alltag tatsächlich? In dieser Folge spreche ich mit meinem Kollegen René Lenguinat über den aktuellen Stand beim Thema Softwareentwicklung mit Unterstützung von KI und insbesondere sprechen wir auch über agentisches Coding. Das Thema ist spannend und entwickelt sich rasant weiter. Da ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Zum Glück beschäftigt sich René viel mit der Materie und darum war ich froh, im Gespräch einen guten Überblick zu bekommen und seine Einschätzungen zu erhalten. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo René, ich freue mich, dass wir uns heute zu einem coolen Thema unterhalten und zwar zu einem Thema, das eigentlich überfällig ist, weil gefühlt spricht zumindest die ganze Tech-Welt von diesem Thema und natürlich geht's um KI, klar. Aber um eine ganz besondere Facette der KI, beziehungsweise um einen sehr spannenden Bereich. Aber bevor wir da eintauchen, René, würde ich mich freuen, wenn du dich mal ganz kurz für alle, die zuhören, vorstellst.
Ja, hallo, mein Name ist René Lenguinat. Ich bin jetzt seit etwas über 10 Jahren bei der Innovex. Bin im wunderschönen Hamburger Büro angesiedelt, auch wenn ich gerade nicht in Hamburg wohne, und beschäftige mich seit eigentlich mehr als 3 Jahren mit dem Thema generative KI in der Softwareentwicklung. Und ja, da werden wir heute ganz viel drüber sprechen.
Ja, und da fangen wir direkt an. Und René, wenn wir über KI in der Softwareentwicklung reden, dann sprechen wir hier über ein Thema, das noch gar nicht so alt ist. Und in vielen anderen Podcast-Episoden, in denen ich mit den Leuten über technische Themen gesprochen habe, da haben wir immer mit so einer Historie angefangen und teilweise haben Kollegen und Kolleginnen dann irgendwann mal in den 60ern angefangen, als die ersten Datenbanken entstanden. Und da haben wir auch viel Zeit drauf verwendet, da uns durch die Historie durchzuarbeiten. Heute ist es so, die Historie ist kurz, aber dennoch sehr reichhaltig. Und René, lass uns doch mal ein bisschen zurückgehen, vielleicht so 3 Jahre, 3,5 Jahre und mal so zu den Anfängen der generativen KI im Bereich der Softwareentwicklung zurückgehen. Ich fange direkt mal mit einem kleinen Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung an. Und zwar kann ich mich erinnern, dass ich mit ChatGPT experimentiert habe. Und zwar war das dann noch so, dass ich im Chat-Interface im Browser dann quasi geschrieben habe, hey, bitte generieren wir mal den Code für XY. Und ChatGPT hat dann so ein bisschen gerödelt und hat mir dann auch im Browserfenster Code ausgegeben. Den habe ich kopiert, den habe ich dann bei mir in meine Entwicklungsumgebung reingepastet und dann hat es funktioniert oder auch nicht. Wenn es nicht funktioniert hat, habe ich die Fehlermeldung kopiert, im Browser wieder reingepastet, habe gesagt, hey, hier funktioniert was nicht. Und das war dann so ein Loop und irgendwann hat es dann mal funktioniert und ich dachte mir dann, ja, cool. Wie war das bei dir damals?
Ja, tatsächlich ähnlich. Also ChatGPT kam ja November 22 raus. Ja, dann habe ich das erstmal so ein bisschen liegen lassen, das Thema, ja, weil das ja so gehypt war. Und ja. Ich bin dann erstmal so ein bisschen zurückhaltend. Aber dann in der Weihnachtszeit habe ich es dann doch mal ausprobiert und habe gemerkt, okay, das hat echt Potenzial. Und dann war die Reise eigentlich wie bei dir. Ich habe halt angefangen, so erstmal Fragen zu stellen. Ja, wie würdest du das lösen? Wie würdest du das lösen? Und dann im nächsten Schritt auch hinzugehen. Und dann löst das doch mal, ja. Schreib das mal in diese Richtung und das hat schon sehr gut funktioniert, weil es ja auch irgendwann dann Artefakte bauen konnte, also Zip-Files, wo auch Dinge mit drin waren, wie man sich runterladen konnte, wieder ausführen konnte. Und das war schon so ein bisschen so ein Companion, den man dann mithalte, den Mitarbeiter neben sich, den man ab und zu mal fragen konnte. Qualität war so lala, ja, aber es hat schon mal geholfen. Es hat auch manchmal entblockt einfach so. Es gibt ja diesen Begriff des Rubber Duckings, ja. Wo man dann sagt, okay, wenn ich blockiert bin, dann frage ich einfach jemand und der gibt den das mal wieder oder ich spreche das einfach mal laut aus und gucke, was zurückkommt. Und das fand ich eigentlich eine sehr gute gutes Tool dafür, weil das mir auch viel geholfen hat bei Aufgabenstellungen, wo ich alleine unterwegs war. Genau, und dann kam eigentlich so der nächste Schritt, dass es in die IDEs eingezogen ist, aber damals so als Autocompletion. Ja? Also du hast noch nicht die Agenten gefragt, was kommt, sondern du hast was getippt und dann pop, kam auf einmal ein kompletter Textblock, der dir ein halbes Programm generiert hat, ob du es wolltest oder nicht. Ja? Du konntest, wenn du Glück hattest, konntest du dann noch durch die Vorschläge durchgehen. Aber damals war auch schon so ein bisschen die Idee, es gibt einen Kontext. Ja? Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben mal eine Präsentation gemacht von einem Kunden, der es halt auch sehen wollte. Das war, glaube ich, 23. Und da kamen gerade diese Code-Completion-Tools raus und dann habe ich einfach mal eine Anforderung für eine To-Do-Applikation runtergeschrieben in einen Textfile. Und dann habe ich dann nebenbei den Code geöffnet und angefangen zu arbeiten. Und der hat es dann wirklich sehr, sehr gut schon generiert. Das war so quasi ein bisschen der Vorbote von dem Agentischen, was wir jetzt sehen. Und das war schon so ein Aha-Moment, ja, dass man sagt, okay, so kleinere oder mittelkomplexe Sachen kann man eigentlich schon sehr gut darüber realisieren. Und da haben wir schon gemerkt, okay, da ist extrem viel Potenzial dahinter. Und dann sind immer mehr Modelle dazu gekommen, immer mehr Intelligenz, immer mehr Tools. Und ich glaube, der große Breakthrough kam dann erst Anfang 25, als Claude Code rauskam.
Ja, davor befanden wir uns, glaube ich, noch viel bei dem ersten Copilot, oder?
Ja, genau.
In Visual Studio Code.
Visual Studio Code, Copilot, ja, die intelligente Integration auch so war jetzt auch nicht so da.
Ja.
War alles eher proprietär GitHub. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Plattform damals gab. OpenAI hat, glaube ich, noch keine richtige Plattform mit gehabt.
Ja.
Für die Coding-Anbindung. Aber man hat gemerkt, da ist schon eine Rakete gezündet. Ja? Also die anderen stehen schon in den Startlöchern und möchten etwas dazu entwickeln.
Ja, ich habe das damals miterlebt. Also ein Freund von mir, der ist auch Softwareentwickler und der hat den Copilot dann auch schon ganz früh gehabt. Den gab es ja dann, glaube ich, schon für so, ich glaube, so Beta-Tester oder so. Also der war da relativ früh dabei und er meinte auch, ihm hilft das schon ungemein. Also gerade bei der Entwicklung, so dieses in Anführungszeichen Auto-Completion, was du schon erwähnt hast. Und ich habe mir das auch bei ihm ab und an mal angeschaut und ich fand das schon auch faszinierend und dachte mir, okay, mich erinnert es ein bisschen an irgendwelche Coding-Templates, die ich mir damals in Eclipse gehackt habe und die auch schon magisch aussahen. Aber jetzt ist es ja doch nochmal so ein, zwei Stufen weiter irgendwo.
Ja, genau. Am Anfang hat es so ein bisschen angefühlt wie, okay, die haben einfach ganz viele Examples von Stack Overflow genommen und die pasten die dann bei dir rein. Ne?
Ja.
Ja, und dann hast du einfach bloß für Boring Code, wo du weißt, wie er zu schreiben ist, hast du dann halt die Autocompletion verwendet und dann war es da. Aber du musst es halt trotzdem alles nochmal durchlesen. Das gleiche Problem wie jetzt.
Ja. Ja. Und dann waren wir beim Jahr 2025, hattest du ja gerade angefangen.
Genau. Da kam dann der, ich glaube, das war so, mit die erste All-in-One-agentische Coding-AI-Plattform, wo man dann gesagt hat, okay, ich möchte hier etwas entwickeln, lauf mal los. Und der Agent ist dann losgelaufen, hat seine Tools benutzt und hat dann halt den Code editiert und vielleicht auch mit dem Web interagiert, um solche Sachen zu machen. Das war, glaube ich, ein ganz großer Startschuss für die agentische Softwareentwicklung.
Ja, können wir da mal vielleicht noch ein bisschen tiefer rein in diesen Begriff der agentischen Softwareentwicklung, weil René, ich glaube, das ist auch einer der Begriffe, der sehr häufig verwendet wird. Und ich glaube, wenn ich jetzt 10 Leute im Internet fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich so 12 bis 14 verschiedene Antworten bekommen. Und du beschäftigst dich jetzt schon lang mit dem Thema, deswegen möchte ich die Gelegenheit einfach nutzen, um da auch selber mal ein bisschen was dazu zu lernen.
Ja, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und die Begriffe klären. Wenn wir jetzt über KI sprechen, sprechen wir eigentlich nur über generative KI. Also alles, was aus dem Transformer Model Paper mit rausgekommen ist. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr intelligentes Vorschlagswesen, was auf einem sehr großen Trainingskorpus basiert. Ne? Das sieht man ja auch immer, dass die Terabyte-Zahlen bei den Trainingsdatasets, die wachsen ja immer. Also DeepSeek V4 haben sie jetzt gesagt, 30 Terabyte an Trainingsdaten ist gewachsen seit 24 von fast um Faktor 2, um fragt man sich auch, wo die ganzen Daten auf einmal herkommen. Der Agent selber ist eigentlich nur eine Kombination aus einem Prompt noch Kontext, den man mit angibt. Und der Agent darf dann selber entscheiden, was er macht. Ja, er gibt dann quasi ein Vorschlagswesen. Das kann jetzt entweder sein, er gibt eine normale Textantwort, wie in einem Chat, ja, mach mal das oder so. Oder er gibt es halt strukturiert zurück, um dann Tool-Calls aufzurufen. Sagt dann, okay, schau mal, ob du irgendwas mit dem Begriff OAuth in deiner Codebasis drin hast. Und dann läuft dann halt ein Grabbing-Tool los oder so, er sucht die Daten, schickt sie wieder zurück und sagt, okay, gib mir mal den Inhalt der Datei. Ja, und dann wieder. Das heißt, der Agent versucht dann zu steuern, welche Tools lokal mit ausgeführt werden. Mhm. Und das macht er quasi in dem autonomen Bereich dann.
Und der Unterschied zu den Anfängen, die wir hatten, wo wir wirklich im Chat-Interface was eingegeben haben, ist ja dann eigentlich, dass damals eine Frage oder ein Prompt beantwortet wurde. Das heißt, ich gebe Text rein ins System und ich bekomme Text zurück. Und heute durchläuft das Ganze im Prinzip ja mehrere Zyklen. Und die KI oder der KI-Agent entscheidet dann auch selbstständig, wann er fertig ist.
Ja, ganz, ganz früher war das sogar noch so bei GitHub Copilot, wenn du es in Visual Studio hattest, dass er geguckt hat, welche Tabs du denn offen hast, hat ja dann den Content aus den Tabs genommen, um sich den Kontext zusammenzubauen, weil es ja noch keine Agents ND gab oder sowas, und hat dann halt das genommen, um halt einen besseren Guess zu machen, was du jetzt eigentlich möchtest mit deiner Completion.
Okay, cool.
Genau, und von da aus ging es dann eigentlich in das Multi-Agentische drüber, dass man halt sagt, ein Agent kann auch andere Agenten aufrufen. Ja? Das in den agentischen Coding-Tools ist es meistens so, es gibt den Agenten und die Subagenten und ein Agent kann dann Subagenten aufrufen. Und das wurde über das letzte Jahr immer, immer weiter mit aufgebläht, dass dann halt eine Agents-MD-Spezifikation dazu kam. Also was ist der Startpunkt, was jeder Agent eigentlich lesen sollte. Claude macht das leider nicht, der hat noch seinen Claude-MD, aber man kann die auch miteinander verheiraten, dass dann solche Punkte wie Skills dazukommen, um halt in Agenten auch noch Fähigkeiten mitzugeben.
Skills sind dann aber nur textuelle Beschreibungen, wo drin steht, okay,
genau,
bitte achte drauf, dass es zu jeder Source-Datei vielleicht auch eine Testdatei gibt.
Genau, Skill kann auch sein, wenn du ein externes CLI, wie zum Beispiel ein Hexdump verwenden willst, dann sind das die Parameter und am besten verwendest du es so. Und hier sind noch ein paar Beispiele. Und du benutzt es für das und das. Und dann weiß er halt sehr genau, okay, ich muss jetzt hier irgendwie mal eine Datei auseinandernehmen und analysieren und Hexdump so anzuwenden. Und das heißt, mit dem Skill erweiterst du eigentlich immer oder fügst du einem Agenten eine Fähigkeit hinzu. Sagen wir es mal so. Genau. Und ein Agent ist eigentlich auch bloß eine Beschreibung in Markdown. Ja? Ein Agent ist quasi der Prompt, ist ja auch bloß in Markdown, plus noch ein paar Metainformationen, die meistens im Frontmatter drin sind, also welches Modell soll benutzt werden, welches Thinking Level, welche Temperature, also die Kreativität, die mitgesteuert werden soll. Und ja, ich glaube, das sind so die Hauptbegriffe. Jetzt haben wir natürlich in den letzten Jahren, letzte Jahre, es fühlt sich alles so lange an, es fühlt sich alles so 10 Jahre an, aber eigentlich sind sie erst gerade mal anderthalb oder so, wo wir damit drin sind. Kam dann auf einmal das Prompt Engineering. Ja, man sagt, es ist ganz wichtig, dass man weiß, wie ein Prompt gebaut wird. Nach dem Prompt Engineering kam da das Context Engineering. Sagt mir, ganz wichtig, dass wir wissen, was alles im Kontext drin ist, weil die Modelle natürlich ein Kontextfenster haben. Und bisher ist es so oder war es so, dass die Modelle dann so ein Needle in the Haystack-Problem hatten oder Lost in the Middle, hat man auch manchmal gesagt. Wenn zu viel Informationen im Kontext drin waren, dass sie dann halt Schwierigkeit hatten, eigentlich ihren richtigen Arbeitsauftrag zu erfüllen, weil sie sich verloren haben, sie haben sich verrannt. Ja, und da kam dann der Context Engineering hoch, dass man sagt, es ist wichtig, dass die relevanten Sachen im Kontext mit enthalten sind, damit das System sauber arbeiten kann, richtig arbeiten kann.
Aber dann nicht zu viele Informationen dabei sind. Also wenn ich eine große Codebase habe und die Codebase, das ist ja dann mein Kontext, vielleicht zusätzlich noch zu solchen Skills etc., dann ist es relevant, dass ich bei einer gewissen Anforderung nicht immer den riesengroßen Kontext vielleicht oder die Codebase, nicht den Kontext, die riesengroße Codebase komplett reinpacke, sondern vielleicht auch so ganz selektiv sage, okay, wir befinden uns jetzt nur irgendwo in diesem Frontend-Bereich, dann reicht es mal so der ganze Frontend-Code. Irgendwelche Datenbankgeschichten, die sind komplett irrelevant hier.
Genau, wenn du zum Beispiel irgendwie eine E-Mail-Notifikation bauen willst oder die verändern willst, dann interessiert dich ja meistens nicht der Datenbankcode. Ja? Dann interessiert dich dann halt die Subsysteme, die zuliefern und dass er das mit rauskriegt. Und da muss man sagen, Da sehe ich auch noch ein großes Potenzial bei den ganzen Tools, weil die momentan sehr auf textbasierenden Abfragen arbeiten. Ne?
Ja.
Also es wird dann halt ein CREP gemacht oder ein ACK, aber es gibt sehr wenig Ansätze oder sehr wenig Tools noch, die es über so F-Track Syntax Tree machen oder über eine IDE-Integration, um dann wirklich eine saubere Navigation über den Baum des Programmes, über den Graph des Programmes zu machen, um zu der richtigen Stelle zu kommen. Es ist immer ein bisschen Guessworking dabei über Scrapping. Und das sind natürlich auch Ineffizienzen.
Ja.
Genau, lass mich kurz noch die Reise zu Ende führen. Nach dem Context Engineering, wenn ich jetzt nichts vergesse, kommen wir dann zum Harness Engineering. Das ist der Begriff, der die letzten Wochen so durch die Gegend schwirrt. Und die Harness ist quasi alles das, was der Agent mit steuert. Das heißt, Skills, MCP, Integration, also Model Context Protocol, quasi wie ein Tool, bloß dass es halt extern gehostet wird. Es kann auch ein bisschen mehr MCP, aber auch Rules und Hooks und andere kontextbasierende Files, ja. Dass man das alles zusammenfasst in eine Harness.
Da kommt aber schon ganz schön viel zusammen, dass ich dann als User beherrschen muss, oder? Also wenn ich sage, Prompt Engineering, also ich muss mich damit auskennen, wie formuliere ich meine Anfrage, meinen Arbeitsauftrag. Dann haben wir Context Engineering, das setzt ja dann aber auch voraus, dass ich Ahnung habe, wie der Kontext aussieht, was bei großen Codebases vielleicht gar nicht trivial ist. Und Harness Engineering, hast du gesagt, das setzt ja noch dann voraus, dass ich auch so das ganze Ökosystem kenne, um da auch zu entscheiden, wie muss das jetzt aufgebaut sein, was ist überhaupt vielleicht relevant für meine Aufgabe.
Korrekt, korrekt. Ja, ich würde jetzt mal sagen, für die Softwareentwickler ist es eigentlich wichtig, das Prompt Engineering zu beherrschen, die richtige Frage zu stellen, ja, und die Harness im Griff zu haben. Ja, weil das ist quasi die neue Entwicklungsumgebung, die man sich baut. So wie man früher seine IDE hatte, wo man dann vielleicht in Gradle oder NPM noch die verschiedenen Linter-Tools mit eingebaut hat und so weiter und so fort, dass man das auch mit beherrscht, wie funktioniert auch die CI/CD-Pipeline, dass man dann halt die Harness jetzt mit im Blick hat, um den Agenten zu steuern.
Wenn wir uns jetzt in einem richtigen Projekt befinden, also nicht nur in einem Spaßprojekt, sondern wirklich Kundenprojekt, dann wird aber so dieser letzte Bereich, dieses Harness Engineering, das wird dann aber schon was Einheitliches über ein ganzes Team sein, oder?
Sollte, ja. Also es macht natürlich keinen Sinn, dass jeder seine eigene Harness hat. Ja. Am besten ist es natürlich, wenn das Wissen dann geteilt wird. Das ist wie ein klassisches Automatisierungsskript, das man im Team hat. Da macht es ja auch keinen Sinn, dass es nur einer hat, sondern es wird dann einfach in Git mit eingecheckt, versioniert und ist dann Teil des Werkzeugkastens, würde ich mal sagen.
Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier eine Vereinheitlichung auch dazu beiträgt, dass man auch besser zusammenarbeiten kann, weil man besser vielleicht nachvollziehen kann, wie arbeitet die Kollegin, wie arbeitet der Kollege, anstatt wenn sich halt jeder und jede da was Eigenes strickt irgendwo.
Das und man kann halt auch die Weiterentwicklung an dem Tooling mitverfolgen, wenn es halt noch versioniert ist.
Ja. Das heißt, vielleicht können wir da mal den nächsten Schritt dann zusammen gehen. Wie sieht denn dann heute so der Arbeitsplatz oder die Arbeitsumgebung aus, wenn ich jetzt das wäre vielleicht noch direkt eine andere Frage, wie ist dann eigentlich meine Jobbezeichnung? Also ich war mal früher Software Engineer. Wäre ich heute immer noch Software Engineer, wenn ich jetzt in dem Bereich arbeite, oder bin ich AI Software Supervisor oder was wäre ein guter Begriff?
Ich finde den Begriff Engineer eigentlich schon ganz gut, weil der Engineer, der hat ja nicht bloß das reine Hacken, also das Schreiben von Code mit, sondern auch die Vorleistung, das strukturierte Denken, aber auch das Qualitätsdenken mit drin. Ja? Und genau das ist eigentlich das, was immer noch gefordert wird. Ja? Also wenn man schlechte Anforderungen mit in die KI reingibt, kommen wahrscheinlich auch schlechte Sachen raus. Das heißt, diese Vorleistung des Denkens, die was im Engineering hat, die muss halt immer noch mit da sein.
Ja. Ja.
Jetzt wird man vielleicht ein bisschen mehr gezwungen, auch Sachen mit aufzuschreiben, ja, die man in den letzten Jahren der agilen Entwicklung vielleicht immer so ein bisschen auf der Reise im Prozess mitgefunden hat. Jetzt macht es vielleicht Sinn, da ein paar mehr Schleifen am Anfang zu drehen. Software schreiben. Ich glaube, das muss jedes Team für sich selber entscheiden, in welche Bereiche der Software die KI für sich schreiben darf, ob es alles ist oder ob es bestimmte No-Go-Zones gibt, wo dann zum Beispiel das Billing gehandelt wird oder die Security, aber alles drumherum. Dann darf halt also der langweilige Clue-Code darf durch die KI geschrieben werden. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, der AI-Supervisor ist eigentlich ganz, ganz, ganz treffend, weil einer muss das System natürlich auch so ein bisschen mit unter Kontrolle haben, mit kontrollieren und auch mit anleiten. Ja? Vielleicht ist es eher auch so ein Manager-Aspekt da. Ja? Aber ansonsten, ich mache mir eigentlich keine großen Sorgen, was das Software-Engineering-Bereich mit angeht. Ist einfach bloß jetzt eine Verlagerung, die stattfindet. Dass man sagt, man geht wieder ein bisschen mehr in den konzeptionellen Bereich rein und lässt die langweiligen Aufgaben halt eher die KI erledigen, guckt, dass das halt nicht zu viel wird, ja, geht dann stärker mit in den Review rein oder nutzt halt die KI auch verstärkte Reviews. Das ist, glaube ich, auch ein Feld, wo wir später mal drüber sprechen können. Mhm. Und da, wo das Gefühl da ist, da müssen wir wirklich ran an den Code, das ist kritisch, dann schreibt man doch selber den Code, spricht ja nichts dagegen.
Ja, ich finde das sehr spannend, was du da sagst, weil ich kenne viele Dinge ja nur so aus der Ferne, weil ich entsprechende Artikel lese oder mich auch mal mit Leuten unterhalte. Ich arbeite ja aktuell nicht als Entwickler oder als Software-Engineer im Projekt. Und deswegen finde ich es, wie gesagt, gut, mal von dir da so ein paar Insights zu bekommen. Auf mich wirkt das oft halt so, dass diese objektive Produktivität von KI-Systemen einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Man liest ja auch immer wieder, große Unternehmen entlassen absurd große Mengen von Leuten und irgendwie kommt bei mir oft durch, uns tut's voll leid, dass wir euch entlassen können, aber die KI ist so krass, wir können euch jetzt wegautomatisieren. Und da frage ich mich jetzt halt, du sagst jetzt, hey, man muss im Team genau entscheiden. Welche Teile vom Code macht einfach der Mensch? Welche Teile macht die KI? Also gerade wenn es um irgendwelche kritischen Themen geht, Software fürs Billing, Software für den Herzschrittmacher etc. Aber wie stelle ich denn fest oder wie kann ich denn wirklich entscheiden, welche Teile tatsächlich jetzt von Menschen gemacht werden, von Menschen gereviewt werden und welche nicht? Sicherlich ein paar Situationen gibt es sicherlich, die sehr, sehr eindeutig sind, wie jetzt vielleicht ein Billing, aber es gibt ja auch viele solche Graubereiche. Und wie schaffe ich es, von der Produktivität zu profitieren, die man eindeutig hat, wenn man sich jetzt vielleicht Boilerplate-Code generieren lässt etc.? Wie schaffe ich das, davon zu profitieren, aber das Risiko zu handeln irgendwie und nicht irgendwie so zu dem Punkt zu kommen, ach guck mal, hat jetzt die letzten 10 Mal funktioniert, jetzt ist schon Freitagnachmittag, Produktiv-Release ist gleich fällig und ja komm, go for it, das passt schon, juhu. Wie schaffe ich das?
Das ist eine sehr gute Frage. Also für mich hängt das Ganze so an der Ownership, ja. Also jetzt ist es ja so, Code, den wir schreiben, den ownen wir, dafür sind wir verantwortlich auch, ja. Wenn da ein Fehler drin ist, dann werden wir gefragt und dann sind wir mit dem Team dran, das zu fixen. Und genauso sehe ich es eigentlich auch bei KI, ja. Wenn wir jetzt alle sagen, okay, alles ist KI generiert, wer ist denn dann der Owner?
Ja.
Kann das Team, was die KI anleitet, der Owner sein? Weil sie gibt ja eigentlich nur die Spezifikation rein. Klar, man kann das noch gereviewt haben, aber irgendwann kommt man, glaube ich, in den Modus, dass man beim Review dann vielleicht auch mal ein Auge zudrückt oder sagt, es wird schon passen.
Weil es vielleicht auch zu viel ist, oder?
Weil es zu viel ist, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, auf diesen Aspekt. Und es muss dem Team einfach auch die Sicherheit geben. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, ein Lernprozess, den jedes Team mitmachen muss, um zu gucken, an welcher Stelle ist es sinnvoll, die KI in welchem Wirkungsgrad mit einzusetzen.
Ja.
Meistens ist es ja so eine binäre Geschichte, wenn jemand zu mir kommt und sagt, KI einsetzen, und wir sagen, gar nicht oder vollautonom.
Ja.
Und ich denke halt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja? Und der Schieberegler muss dann je nach, das wollte ich schon sagen, Kontext, aber der Begriff ist ja beladen in dem
Situation.
Nach, je nach Situation, je nach Teamsetting, je nach Domain, vielleicht auch je nach Branche, wenn es eine stark regulierte Branche ist, gesetzt werden. Ne? Und der wird dann wahrscheinlich auch mal verschoben von Zeit zu Zeit, weil man wieder dran lernt, weil das Tooling besser wird, weil die Modelle besser werden. Ne? Also man kann das jetzt gar nicht so per se beschreiben. Jeder muss da, glaube ich, auf die Reise gehen und für sich halt einen guten Modus finden, wo man sagt, okay, die Delivery passt, aber wir fühlen uns auch sicher dabei und das Ownership passt noch.
Ja, also ich bin da ganz und gar bei dir. Die Ownership, die muss passen. Und was dann tatsächlich gemacht wird, um das Produkt zu erschaffen, ist sicherlich nochmal eine andere Frage, ob das jetzt ein Mensch programmiert, ob es vielleicht auch durch ein Coding-Template generiert wird, wie damals zu der guten alten J2E-Zeit, oder ob es jetzt irgendwie eine generative AI ist. Das ist sicherlich nochmal was Nachgelagertes. Ich finde halt die Herausforderung extrem groß und mir selber fällt es schwer, mir da eine adäquate Lösungsstrategie zu überlegen, denn das Problem, finde ich, bei AI ist halt, dass es so magisch aussieht und vielleicht auch wirkt. Und ich bin ganz ehrlich, also hätte ich beispielsweise mit so Anfang Mitte 20, als ich angefangen habe, Software zu entwickeln, so ein Tool gehabt, da hätte ich mich komplett drauf verlassen wahrscheinlich, weil mir die Erfahrung gefehlt hat. Und es ja tatsächlich dann vielleicht so 10-mal super cool funktioniert und beim 11. Mal ist irgendwo ein Bug drin. Und wir hatten auch schon ein bisschen über Reviews gesprochen. Ich fand Reviews immer okay als Entwickler. Das war für mich sowas, ja, gehört halt dazu. Und ich fand es auch cool, wenn ich bei der Kollegin oder beim Kollegen einen Fehler gefunden habe. Hat sich auch immer ganz gut angefühlt, so nach dem Motto, hey, ich habe so viel Erfahrung, dass ich es entdecke. Aber jetzt irgendwie Job, 8 Stunden lang am Tag Reviews zu machen, boah, das wäre gar nichts. Also A, hätte es ganz Spaß gemacht. Und B, ich glaube, kognitiv könnte ich das auch nicht auf Dauer leisten, jeden Tag, weil es so eine hochkonzentrierte Arbeit ist. Das würde ich, glaube ich, auch nicht schaffen.
Ja, jetzt hast du schon ganz viele Aspekte angesprochen. Ich fange mal ganz am Anfang an. Sogar, wie kommt man da hin? Mein Ansatz ist so ein bisschen dieses Crawl, Walk, Run. Ja, erstmal das Krabbeln lernen, dann das Laufen lernen und dann können wir über das Rennen sprechen. Und genauso sollten das die Teams, glaube ich, auch machen. Die sollten sich das Tool nehmen, erstmal das Tool von der Stange nehmen, ohne irgendwelche Customizations.
Ja.
So ein bisschen den Umgang dann lernen, die Fallstricke lernen und dann Schritt für Schritt in die Customer Service mit reingehen und dann gucken, welche Auswirkungen das mit hat. Und dann hast du ja schon, jetzt bist du auf den nächsten großen Punkt eingegangen, diese Überlast beim Reviewen. Gibt ja schon verschiedene Studien dazu, die halt sagen, okay, der Output ist gestiegen durch die KI, aber der Outcome nicht wirklich, weil halt viel Code, der produziert wurde, auch wieder bei einem Pull-Request oder Merge-Request verworfen wurde, weil er einfach zu sloppy war oder weil es auch gar nicht funktioniert hat oder man hat ihn nicht verstanden. Ja, und ich hoffe nicht, dass das jemand was mögt, was er nicht versteht im Großen und Ganzen. Soll vorkommen, haben wir ja auch schon gelesen, dass da einige Sachen kaputt gegangen sind.
Upsi,
genau. Aber ich glaube, da muss man dann wirklich iterativ mit rangehen und gucken, wie das Tooling funktioniert, was man machen will und halt sich auch im Review mit unterstützen lassen. Ja, es gibt ja schon diverseste Tools und Plattformen, die dann halt neben den statischen Code-Analyse-Tools, die wir auch schon seit Jahren benutzen, halt auch dann nochmal Code-Analyse-Tools mit drauf, also Gen-AI-Code-Analyse-Tools mit drauf machen, die sich verschiedene Aspekte angucken, sei es Performance, sei es Security, sei es Code-Styles und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, da muss man dann auch seine Harness mit erweitern, um dann auch wieder entlastet zu werden. Ja? Weil wir Entwickler leben ja immer davon, dass wir Dinge automatisieren, die uns das Leben leichter machen. Und ich glaube, dahingehend geht es dann auch wieder.
Ja, ich finde das ein spannendes Thema, gerade zu Reviews. Ich selbst nutze generative KI sehr gerne für das Review oder auch fürs Lektorat von Text, den ich schreibe. Also ich schreibe Text viel und packe den dann auch mal gerne irgendwie bei Gemini rein und sag, hey, schau dir mal bitte den Text an, lektoriere mir den und versuch mal bitte check auch mal die ganzen Fakten und gib mir so einen kleinen Report. Und ich finde es spannend, wenn ich da irgendwie ein paar Seiten Text wo reinstecke, dass ich eine Liste zurückbekomme, wo dran drinsteht, okay, schau mal hier die 2 Jahreszahlen, die sind falsch, hier, da ist was unklar, dann schaue ich es mir nochmal an. Und das sind oft Dinge, die hätte ich selbst nicht gefunden. Also es ist was Zusätzliches und ich könnte dafür natürlich jetzt auch irgendwie einen Kollegen nehmen, der keine Zeit hat und den vielleicht nerven, aber das ist für mich eine totale Erleichterung und das steigert auch meine Qualität. Finde ich super, super gut. Ich glaube, gefährlich wird es dann aber, wenn ich mich nur darauf verlasse. Und da ist halt finde ich, so implizit die Gefahr einfach da. Weil auch beim Code Review, mir macht es vielleicht nicht so super viel Spaß und die KI findet immer ganz tolle Sachen und die müssen ja nicht falsch sein. Aber es kann vielleicht ja schon dazu führen, dass ich so ein bisschen träge werde und sage, okay, ey, die KI ist so gut, die hat, was hast du vorhin gesagt, 30 Terabyte, 60 Terabyte an Trainingsmaterial sich irgendwie so durchgezwirbelt. Die weiß viel mehr als ich. Also who am I to judge? Also das ist so gut, da kann ich mich drauf verlassen. Und da sehe ich so ein bisschen eine Gefahr, dass sich sowas ein bisschen einschleift, weil es halt einfach sehr gut aussieht. Was kann man denn tun, um dem vielleicht zu begegnen und auch, weißt du, sich selber so ein bisschen fit zu halten und dann nicht träge zu werden?
Ich glaube, das Wichtigste ist, was wir so ein bisschen aus dem Auge verlieren, sind so die Grundsätze, die wir eigentlich immer mit früher bei den Reviews hatten. Der Code, der Change sollte halt sehr fokussiert sein und nur das machen, ja, und die Tests sollten halt auch mit dem gleichen Commit drin sein. Und wenn man das mit reingibt und nicht halt irgendwie das Feature-Set der nächsten 10 Jahre mit einem MR drin hat, dann ist es, glaube ich, auch wieder leichter zu verstehen, leichter zu konsumieren. Und ich glaube, also gibt ja auch schon verschiedene Studien dazu, dass dann irgendwann das Verständnis auch fehlt. Ja? Du baust ja auch über die Zeit ein systemisches Verständnis über den Code auf. Wie funktioniert er? Und der baut sich ja inkrementell auf über Reviews, die du machst. Ja? Aber wenn du dann halt Lücken hast, weil du halt Code nicht mehr verstehst oder den einfach blind hinnimmst, dann wird das ja immer schlimmer. Alles potenziert sich ja irgendwann.
Ja.
Und da ist halt das große Risiko, dass halt nicht bloß Sloppy Code rauskommt, sondern dass das Gesamtsystem halt irgendwann in einen Zustand kommt, wo es vielleicht gar nicht mehr richtig funktioniert oder gar nicht mehr erweiterbar ist.
Ja, das entwächst halt einfach eine Blackbox im Laufe der Zeit. Am Anfang verstehst du es vielleicht noch, aber irgendwann hast du dann halt eine Codebase mit 500.000 Zeilen Code und dann weiß halt niemand mehr, wie es funktioniert. Und ich würde, glaube ich, noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, das Verständnis für das System entsteht nicht nur durchs Review, sondern auch durch das Schreiben vom Code. Weil beim Schreiben vom Code ist man ja auch immer wieder mal an der Stelle, wo man sich dann fragt, okay, wie kriege ich es jetzt hin? Was ist ein guter Weg, um das zu tun? Oder wo man sich bewusst entscheidet, welche Third-Party-Library nehme ich jetzt? Es gibt verschiedene Sachen. Was ist vielleicht der Standard? Was ist vielleicht zu exotisch? Was passt irgendwie zu unseren Guidelines im Unternehmen oder im Projekt? Oder auch so generell die Phase, wo man sich vielleicht aktiv überlegt, was ist ein gutes Design für meine Architektur? Weil es ist natürlich einfach zu sagen, hey, Claude, ich möchte hier eine To-Do-Listen-App schreiben, entwerf mir mal bitte hier so eine grundlegende Struktur etc. Und dann rödelt Claude irgendwie eine halbe Stunde und sagt, hey, guck mal, du willst es in Python schreiben, also folgende Verzeichnisstruktur ist der Standard, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und dann sitzt man davor und das Problem, finde ich, ist halt, wenn du schon was Fertiges vorgelegt bekommst, brauchst du halt viel Selbstbewusstsein und viel Erfahrung, um zu sagen, nee, wir machen es anders. Und das kann jetzt jemand wie du, wie viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung oder mit der Softwareentwicklung hast du denn, so 15, 20 Jahre?
20 plus, ja.
Oh Gott, hey, sind wir alt geworden. 20 plus. Und du hast das, du hast ultra viel Erfahrung und hast, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein, um zu sagen, ja, das würde so funktionieren mit der Architektur, mit der Struktur, mit dem Design, aber es gibt total gute Gründe, es anders zu machen und dann machen wir es anders. Und ich würde dem Projekt sagen, okay, René, warum? Man würde vielleicht ein bisschen diskutieren und dann würde man eine Entscheidung treffen. Und ich glaube halt, wenn sowas auf dem Tisch liegt, das ist halt super schwer dann zu sagen, nee, ich mache es dann doch anders.
Ja, also man muss ja sagen, wenn wir uns im Teamkontext bewegen, dann schreiben wir eigentlich allen Code selber, ja? Also wenn wir fünf Entwickler sind, dann kriege ich halt von 4 Entwicklern irgendwie die Reviews und dann wächst für mich auch das Systemverständnis mit drüber. Das war für mich mein Punkt. Aber ansonsten ist es genau richtig, was du gesagt hast. Aber man muss auch sagen, Code zu schreiben oder umzuschreiben, ist ja jetzt quasi günstiger und schneller geworden. Ja? Also wenn wir Review feststellen, ich möchte eigentlich nicht diese Library verwenden, sondern diese Library, ja. Dann wäre das ja eigentlich bloß ein Kommentar, den man wieder ins System reingibt, der rödelt 5 Minuten rum und es ist fertig. Ja? Ist nicht so, tausch das mal aus und übermorgen kommt der Kollege wieder und sagt, ich habe es jetzt gemacht. Ja,
Ja, wenn du jetzt sagst, tausch mal die Library aus, musst du aber tendenziell schon an 300 Stellen im Review dann schauen, ob es überall auch wirklich korrekt gemacht wurde oder ob dein Agent an einer Stelle irgendeinen kompletten Quatsch gemacht hat, weil er irgendwo falsch abgebogen ist. Das heißt, es ist schon viel, dass du dir anschauen musst, vielleicht viel repetitiv, wo du sagst, okay, an den 250 Stellen hat es gepasst, ach, come on, go for it, das wird schon überall passen.
Ja, gebe ich dir recht, aber ich bin jetzt gerade von dem Use Case ausgegangen, dass sagen, innerhalb eines Change haben wir eine neue Library
Okay,
eingeführt.
okay.
Und dann wäre das natürlich ein bisschen kleinerer Change. Das andere wäre für mich halt ein größeres Refactoring im System. Ja? Und da ist klar, dass der Impact mit da ist. Und das führt noch zu einem anderen Punkt. Ich glaube, wenn man so eine große Welle von Reviews mitbekommt, dann müssen die auch irgendwie klassifiziert werden. Ja? Dass man dann sagt, okay, erstmal vielleicht, wie groß ist der Change? Ja? Sind kritische Bereiche betroffen, dass sie dann entsprechend mit gelabelt werden? Dass man, immer früher so, muss ich mal ein bisschen priorisieren dann, ja. Also
Ja.
wenn ich jetzt, also man sieht das ja auf GitHub, ja, auf einmal hat so ein Projekt 2000 Merge-Requests oder Issues, ja, die bearbeitet werden sollen. Geht ja gar nicht. Ja. Man muss ja dann in die Triage reingehen und dann gucken, okay, was sind jetzt wirklich die wichtigen Sachen, die für mich auch essentiell sind zum Reviewen, die vielleicht auch zeitwichtig sind, weil sie auch Features mit einzahlen, die released werden sollen. Ja, also ich glaube, da man muss dann halt, weil einfach zu viele Sachen da sind, wieder den Weg für sich finden, die Arbeit zu priorisieren, aber die KI vielleicht auch mitnutzen als Hilfe zur Priorisierung.
Also, versteh mich nicht falsch. Ich finde das technologisch alles super, super spannend. Und ich glaube auch, dass so dieser Ansatz, dass man KI nutzt für Softwareentwicklung, wird sicherlich in der Zukunft auch noch eine immer, immer größere Rolle spielen. Für mich sind allerdings die Fragen interessant, vor allem, wie gehen wir damit um? Und wie schaffen wir es, diese Technologie so einzusetzen, dass wir uns halt nicht irgendwie in den Fuß schießen, weil das Versprechen von mega viel Produktivität, mega viel Output, das ist halt, glaube ich, sehr, sehr verlockend. Dann kommt so ein bisschen diese Fear of Missing Out dazu, dass man einfach Angst hat, abgehängt zu werden. Und ich meine, das habe ich jetzt ja schon im Gespräch mit dir mitbekommen. Ey, es passiert jeden Tag irgendwas. Du warst 2 Wochen im Urlaub und es ist krass viel passiert. Und wenn man auch irgendwo Newsseiten liest, da gibt's ganz viele solche Hype-Artikel, wo dann irgendwie einzelne Entwickler sagen, hey Leute, ich habe mir hier das XXL-Abo von Claude gekauft und kann jeden Tag 50.000 Lines of Code schreiben, krass. Und dann denke ich mal, okay, krass. Also die Frage ist irgendwie, wie können wir denn damit so umgehen, dass es auch solide und zukunftssicher ist?
Ja, also erstmal würde ich für mich das so framen, dass die generative KI und das agentische Coding sind Werkzeuge, ja, Werkzeuge, die ich beherrschen muss. Wie zum Beispiel das Refactoring-Tool in meiner IDE. Ja, wenn ich es nicht mache, dann habe ich auch Probleme, es dauert alles länger, ja. Man denkt, man ist schneller und cleverer, aber die Refactorings sind halt hart verdrahtet, da ist ein Determinismus dahinter, der halt über Jahre gewachsen ist. Das funktioniert einfach. Ja. Wenn man das nicht versteht und nicht nutzt, dann hat man ein Problem, weil dann nutzt man die KI vielleicht blind, ja, oder unbewusst und das soll es halt nicht sein. Die KI soll den Menschen unterstützen bei der Softwareentwicklung. Das ist meine Philosophie und ich glaube auch nur so kommen wir dahin, dass wir das Ownership-Problem unter Kontrolle bekommen. Diese ganzen Geschichten vom Thema Code Factory, ja, 24/7 Code produzieren. Also erstmal finde ich, dass der Begriff Code Factory hinkt, ja, weil eine Factory ist ja dann meistens hast du eine Fertigungsstraße, das halt fest auf ein Produkt konfiguriert ist. Das hast du ja bei Software nicht. Software sieht immer anders aus. Jedes Inkrement eines Softwares sieht halt anders aus. Und was bringt es mir, wenn 24/7 produziert wird? Ja? Also wie viele Features will ich denn entwickeln? Früher hat man mal gesagt, ein gutes Produkt ist ein Produkt, was fokussiert ist auf ein Feature-Set. Jetzt leiden wir so ein bisschen an der Featureitis, die halt daher kommt, dass so einfach ist, Code zu schreiben, der Features
Kostet nichts
produziert.
mehr, ein
Genau,
Feature.
genau. Aber dadurch explodiert halt die Komplexität einer Software. Nicht
Ja.
bloß im Code, sondern auch in den Features. Ja? Und deshalb, das 24/7 Code produzieren, die Frage ist, was möchte man damit erreichen? Ja? Hat man jetzt wirklich eine Ökonomie, wo man halt an Codezeilen gemessen wird? Glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ein bisschen kommt es vielleicht auch daher, dass Output, der irgendwie messbar ist. Und Lines of Code ist einfach was Messbares. Dass man damit einfach auch ein bisschen sich vielleicht differenzieren möchte oder, um es mal salopp zu sagen, angeben möchte. Und sagen kann, hey, schaut mal ihr mit euren Menschen, ihr rödelt da ewig rum und kriegt am Tag vielleicht 100 Lines of, vielleicht mehr als 100 Lines of Code hin. Ich krieg 10.000 hin am Tag. Das ist viel besser und ich mache es alleine. Ist viel günstiger. Rechnet das mal durch. Ihr bezahlt bei euch pro Line of Code zahlt ihr 3,50 Euro und bei mir irgendwie nur 2 Cent. Das ist viel besser. Also ich glaube, das ist was, weil Menschen, vor allem so, wenn es um so wirtschaftliche Dinge geht, im Management etc., lieben halt einfach KPIs. Und das ist einfach keine gute KPI, aber es ist so. Das ist wie in der agilen Welt Velocity. Wie viele Gespräche habe ich mit Leuten geführt, die gesagt haben, wir müssen die Velocity steigern. Da bin ich dabei. Okay, ja, wir müssen die Velocity steigern, mehr Produktivität und so, alles cool. Aber dann kommen die Leute mit Zahlen. Wir wollen 17. Warum 17? Ja, das andere Team hat das auch. Okay. ein Punkt, den du gerade aber angesprochen hast, du hast gesagt, KI siehst du als Tool an für die Leute, die dann letztendlich auch die Ownership haben. Finde ich richtig, finde ich auch sehr wichtig, vor allem, dass man nicht sagt, hey, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe halt Claude vertraut oder dem Karl-Heinz hier und die KI hat irgendwie was Böses gemacht, was ja teilweise auch in Medien zu lesen ist. Und die KI hat sich danach entschuldigt. Da dachte ich mir, wenn mein Mitarbeiter das sagt, die KI hat sich entschuldigt, würde ich den Mitarbeitenden direkt feuern, weil er nicht zurechnungsfähig ist. Also wer einen menschlichen Verstand einer KI unterstellt, der hat, glaube ich, ganz andere Themen, die mal aufgearbeitet werden sollten. Aber bei dem Thema finde ich einen Punkt super wichtig und ich glaube, da müssen wir drauf eingehen, denn Tools wie das klassische Refactoring in meiner IDE, das super wichtig und super gut ist, sind halt deterministisch. Und ein generatives KI-Tool ist nicht deterministisch und deswegen fällt es mir halt schwerer, mich darauf zu verlassen. Auch eine statische Code-Analyse, die funktioniert immer gleich. Wenn der gleiche Code reinkommt, kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Bei meiner generativen KI, wenn ich da den gleichen Code reinstecke und lasse ein Review machen, kommen aber immer andere Ergebnisse raus. Mit einer gewissen Deckungsgleichheit natürlich, aber es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe immer noch so diesen Würfel dabei, wo ich sage, okay, heute leider nur eine 4, sorry. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man es im Hinterkopf behält.
Absolut, ja, du hast den richtigen Punkt angetroffen, dieser Nicht-Determinismus, der dazwischen liegt. Und da gibt es nur verschiedene Strategien, wie man den einfangen kann. Ja.
Ja.
Zum Beispiel eine Sache, mit der ich gerade viel experimentiere, ist, man kann ja auch Architekturregeln für die Software in Code gießen. Zum Beispiel ArcUnit in der Java-Welt, dass du dann sagst, okay, du möchtest halt folgende Packages dürfen nur Abhängigkeiten zu folgenden Packages mit haben und so weiter und so fort. Und du möchtest folgende Muster quasi sicherstellen. Ja? Du möchtest, dass bestimmte Teilbereiche deiner Software entkoppelt sind.
Ja.
Dass du quasi deine Constraints, deine Guardrails beschreibst in Code.
Ja.
Und darauf muss es dann matchen. Ja? Das heißt, dass das LLM, ich nenne es meistens ja auch den Musterverstärker, ja, weil wenn du schlechte Muster deiner Software hast, wird er versuchen, schlechte Muster fortzuführen. Wenn er gute Muster vorfindet, besteht die Chance, dass er die auch fortführt. Dann kann man das so ein bisschen mit einfangen. Dann sieht man, kann man vielleicht früher merken, dass er falsch abgebogen ist bei irgendwas,
ja,
weil dann halt der Test fehlschlägt, der die Architektur verifiziert. Oder man nimmt auch statische Analyse-Tools, die ja sagen, Datei soll nicht zu groß werden, Funktionen soll nicht zu groß werden, damit wir es als Menschen auch wieder mit verstehen können. Ne? Und wenn man das als Feedback, wenn man das als Sensor betrachtet und das Feedback wieder mit in die agentische Schleife mit reingeht, dann korrigiert er sich ja wieder selber und versucht es zu fangen. Und dann ist das Artefakt, was rauskommt, dann glaube ich auch wieder besser zu verstehen und einfacher zu verstehen. Und ich glaube, das ist so das Ding, was wir verstehen müssen, dass wir den Code, die Changes wieder dahin bringen müssen, dass sie einfach verständlich sind, dass sie auch in den Kopf reinpassen.
Ja, René, ich glaube, ich wiederhole mich, denn ich muss auch hier sagen, ich finde das absolut nachvollziehbar und richtig, was du sagst. Und ich glaube auch, das ist der einzige Weg, wie man mit dem Thema umgehen sollte. Keine Ahnung, was in 20 Jahren ist, das wissen wir beide nicht. Aber ich glaube, Stand heute müssen wir, wenn wir mit KI-Tools arbeiten, uns immer klar machen, dass die Verantwortung bei uns liegt. Und zwar nicht nur die Verantwortung, dass der Code kompiliert und dann irgendwo auch deployed werden kann, vielleicht auf dem Kundensystem, sondern auch die Verantwortung dafür, dass wir das alles verstehen. Und das Gefährliche ist halt, wir müssen es nicht tun, wir müssen den Code gar nicht verstehen und er funktioniert trotzdem, aber irgendwann fällt es uns halt auf die Füße. Und das bringt mich irgendwie so direkt weiter zu meiner nächsten Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Und zwar, wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen, wie verändert denn jetzt diese ganze technische Entwicklung so, ja, das Berufsbild oder vielleicht auch die Kompetenzen von den ganzen Entwicklerinnen und Entwicklern draußen? Du hattest ja schon gesagt, der Aspekt oder der Fokus auf Software Engineering, der wird wichtig sein. Ich habe zufälligerweise mal Software Engineering studiert vor 20 Jahren. Das gab es als Studiengang damals. Gibt es vielleicht immer noch, weiß ich nicht. Haben wir viele Diagramme gezeichnet etc. Also da hast du ja schon ein bisschen was gesagt, aber mich würde ganz konkret interessieren, was siehst du denn? Was braucht man denn aktuell einfach an Kompetenzen, um hier gut aufgestellt zu sein und da auch wirklich selbstbewusst und vernünftig mit der Technologie arbeiten zu können und natürlich da auch davon profitieren zu können? Denn darum geht es ja. Wenn wir nicht profitieren, brauchen wir sie auch nicht nutzen.
Ja. Ich glaube, da spielen drei Sachen rein. Zum einen eine gesunde Neugier.
Ja.
Dass man offen ist für neue Themen, die man auch mal ausprobiert. Zum anderen aber auch eine gute Skepsis. Ja, dass man erstmal alles hinterfragt, was da rauskommt und was in dem Prozess passiert und dass man auch versucht, es zu verstehen, wie zum Beispiel so ein Agent arbeitet.
Ja.
Aber auch eine sichere Umgebung, in der man die Sachen ausprobieren kann. Und aus diesen drei Punkten heraus ergeben sich dann immer inkrementelle Anpassungen, Verbesserungen, die man an seinem System mitmachen kann. Also ich glaube, es funktioniert nicht, wenn man in ein Unternehmen reingeht und ein Team, das wollte ich schon sagen, klassisch entwickelt, aber normal Software entwickelt, ja, sagt, okay, ihr müsst jetzt Agenten benutzen und wir haben euch schon mal die komplette Harness vorprogrammiert, ja, ihr müsst eigentlich bloß auch da euer Jira-Ticket reinwerfen in den Kommentar und los geht's, sondern man muss halt wirklich einmal gucken, okay, was macht das Tool, wie funktioniert das, wie reagiert das auf meinen Code, ist der eigentlich gut dokumentiert, vielleicht muss man den Code auch erstmal nochmal ein bisschen ummodellieren, ja. Vielleicht muss man nochmal eine Package Structure mit einführen. Vielleicht muss man das Wording noch ein bisschen anpassen. Vielleicht auch mal die README aktualisieren.
Ja.
Diese ganzen Sachen. Vielleicht merkt man auch, dass da Dokumentation drin schlummert, die halt komplett outdated ist. Was ja dann auch, ja, fatal sein kann für den Kontext. Und dass man damit rangeht. Ansonsten, ich wollte schon gesagt, ich glaube, es verlagert sich alles eher ein bisschen das Orchestrieren der Agenten.
Ja.
Aber auch mehr in das Vordenken. Ne? Umso mehr Leistung in das Vordenken reinsteckt, in das Strukturieren. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Wasserfall ist. So soll es auf keinen Fall sein. Umso geringer ist die Gefahr, dass er vielleicht mal falsch abbiegt bei der Entwicklung, wo man dann nachkorrigieren muss. Und dann muss man ja sagen, das Nachkorrigieren, es ist ja nicht bloß das Problem, dass dadurch ja Zyklen entstehen, die man vielleicht mit haben will, Verwirrung. Sondern dass halt auch Token verbrannt werden. Ja? Und ich glaube, Token ist ja das neue Gold. Man merkt das ja. Also GitHub hat ja gerade das Abrechnungsmodell umgestellt. Entropic geht auch immer mal hoch. Die Multiplikatoren für alle Modelle sind momentan auch sehr, sehr hoch. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der wird hoffentlich dieses Jahr noch wichtiger werden. Ich nenne es ein bisschen das Token-Ops-Thema, analog zu FinOps, dass man auch ein bisschen mehr drauf guckt, okay, wie viele Token verwende ich denn eigentlich in meinem Prozess? Kann ich da auch optimieren? Und ja. Ich glaube, das wird auch noch also wenn es dann relevant wird, also wenn jetzt ein Team natürlich irgendwie 10.000 Dollar pro Monat in Entropic investiert für die Softwareentwicklung, muss man sich auch fragen, ist das dann wirtschaftlich? Ja. Wie kann man den Prozess optimieren, dass er wieder günstiger ist aus der Kostensicht?
Ja.
Und all diese Aspekte spielen dann, glaube ich, auch mit rein, die in ein Team mit aufgehangen sein sollen, wo sich die Arbeit auch mithin verlagert.
Ja. Also da habe ich mir direkt gerade nochmal hier auf meinem Papier ganz analog, direkt nochmal zwei Dinge gerade notiert. Das erste, was ich da spannend finde, ist, wenn es darum geht, dass sich der Berufsalltag verändert, dass man mehr hingeht zur Planung, zur Verifikation, dass es dahin geht, dass man mehr Zeit investiert, um das System zu verstehen, anstatt jetzt nur den Code zu produzieren. Dann frage ich mich oft, wie schaffen das dann vielleicht Leute, die jetzt erst in den Job einsteigen? Denn ich glaube, dass Leute, die schon viel Berufserfahrung haben, schon viel Code gesehen haben, Leute wie dich zum Beispiel, ich glaube, solchen Leuten fällt es einfacher, komplexere Code-Reviews durchzuführen, komplexen Code zu verstehen, Zusammenhänge, Systemiken etc. zu verstehen. Wenn man jetzt aber ganz frisch von der Universität kommt und ganz frisch seinen Bachelor oder den Master in der Tasche hat, dann fehlt halt noch diese Erfahrung. Und ich glaube, die Erfahrung macht ja schon viel aus, ob ich jetzt einfach gut bin oder nicht gut bin. Klar, das sind vielen Berufen so. Und warum soll es bei der Softwareentwicklung und Software Engineering anders sein? Und da halte ich es momentan für sehr schwierig. Also vielleicht fällt mir es aber auch nur schwer, mich da rein zu versetzen. Aber das ist eine sehr hohe Komplexität und ich bin jetzt auf einmal dann wirklich damit konfrontiert, das alles zu tun, habe vielleicht auch einen gewissen Leistungsdruck irgendwo, weil gerade im KI-Zeitalter überall geschaut wird, dass alles schnell ist. Viele Unternehmen suchen erfahrene Software-Engineers, gerade für solche Rollen. Und ich frage mich halt, wie kann man jetzt denn Nachwuchsleuten irgendwie so eine Handreichung geben, um die Leute an den Job heranzuführen und sie vielleicht nicht irgendwie abzuschrecken durch sowas wie, hey, hast du Lust bei uns zu arbeiten? 8 Stunden Code Review am Tag, wuhu. Mhm. Also das frage ich mich, brauchen wir da vielleicht an der Universität irgendwo ein bisschen einen Switch, dass wir da mehr im Bereich gerade Software Engineering vielleicht auch lehren und dann vielleicht auch so ein entsprechendes Einsteigerprogramm in Unternehmen brauchen, um Leute dorthin zu entwickeln, weil es schon, glaube ich, heute für einen Berufseinsteiger ein anderes Berufsbild ist wie vielleicht vor 10 Jahren. Ja. Das wäre so die erste Frage.
Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass die Unternehmen immer die erfahrenen Entwickler suchen, ja. Aber ja. Die Einsteiger von heute sind ja die erfahrenen von morgen, ne? Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir da nicht in eine Falle reinrutschen. Und da sehe ich tatsächlich ein strukturelles Problem, ja. Also das muss dann, glaube ich, in der Organisation, wenn jemand einsteigt, mit adressiert werden, dass man sagt, wir machen halt nicht alles über die KI, sondern wir machen halt nur Teilaspekte über die KI, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, dass das Kernsystem, die Kernlogik, schreiben wir vielleicht noch von Hand, ja, auch die Tests vielleicht dafür, aber dass das Langweilige drumherum, wie eine E-Mail-Schnittstelle, Datenbankanbindung oder so, dass wir die KI machen, dass dann wirklich noch eine Hands-on-Erfahrung mit da ist. Eine andere Sache, mit der ich auch schon mal experimentiert habe, ich habe ein Retreat gemacht, sozusagen, ich habe gesagt, diese Woche benutze ich mal keine KI.
Wow.
Ja, und habe dann gesagt, ich verzichte mal drauf und schreibe mal wieder von Hand Code. Das war sehr, sehr, ja, fast schon wie Meditation dann, ja. Sehr entspannend, ja. Du hast natürlich weniger Durchsatz, aber du hast wieder ein bisschen das Gefühl, du findest zu dir selbst, du findest zu dem Code, ja. Also jetzt wirst du sehr spirituell.
Ich wollte es gerade sagen, es ist eine spirituelle Erfahrung.
Ja, genau.
Ja. AI-Detox.
Ja, genau, aber vielleicht wäre das ja auch was, wo man dann sagt, man macht mal eine No-KI-Woche in dem Team und sagt, man schreibt halt nur Code, weil dann denke ich auch, dass man über Stellen im Code stolpert und man merkt, okay, das verstehen wir schon gar nicht mehr, das ist sehr komplex gelöst, da müssen wir auf jeden Fall mal ran.
Ja, ich glaube halt auch, also finde ich eine coole Geschichte, ich glaube halt auch, dass du Dinge anders lernst, wenn du die von Hand machst. Also ich glaube, du kannst KI-Tools gut nutzen, gut davon profitieren und die gut in deinen Arbeitsalltag einsetzen, wenn du grundlegend verstehst, was da passiert. Ich meine, das ist wie, wenn wir generell über Informatik sprechen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, zu wissen, was ist Assembler und wie funktioniert er generell, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag Assembler programmiere, außer bei dem Embedded-Bereich. Aber ich habe das mal gelernt und ich habe das im Hinterkopf und mir hilft das schon für das Gesamtverständnis von einem System, zu wissen, wie ist das aufgebaut oder keine Ahnung, ich weiß, wie funktioniert ein Hauptspeicher, wie funktioniert eine Adressierung und ich habe sowas sehr selten in meinem Berufsleben gebraucht. Aber zu wissen, dass existiert und zu wissen, okay, die Basics funktionieren so und so, das fand ich gut oder keine Ahnung, zu wissen, wie ein Compiler funktioniert oder so, das hat mir oft im Alltag schon geholfen, um andere Dinge besser zu verstehen.
Ja, ich glaube, ein Team oder ein Entwickler muss für sich halt eine Balance finden, wo er sagt, damit ist er dann zufrieden. Ne? Und als Junior bist du natürlich dann auch viel mehr auf Feedback von deinem Team, von den Erfahrenen mit angewiesen. Wenn ich jetzt jemand bei mir im Team hätte, der frisch eingestiegen ist, alles nur per KI macht, dann merkt man ja nach ein paar Monaten, wird es halt dünn dann, ja, über das Systemwissen, über die Patterns, wenn man dann drüber spricht und so. Ne? Das muss man, glaube ich, frühzeitig mit anfangen. Deshalb glaube ich, es ist ganz gut, eine Methode zu finden. Jetzt habe ich schon ein, zwei Methoden vorgeschlagen, wie ich das machen könnte. Es gibt auch noch andere Ideen, dass man sagt, benutzt die generative KI halt eher für Prototypenentwicklung, um zu gucken, wie etwas aussehen könnte. Nimmt die Learnings wieder mit zurück und macht die Entwicklung dann selber im Team. Ja? Dass man sagt, man benutzt halt die generative KI eher an einer anderen Stelle. Ja? Da, wo halt Prototypenentwicklung stattfindet, da werden ja auch Entwicklungsressourcen gebunden, kämpft man ja auch immer drum. Aber dass man sagt, da benutzt man halt weniger Entwicklungsressourcen, sondern die Ressourcen werden dann eher für die Entwicklung am Produktionssystem mitgenutzt. Ja.
Wie oft hast du schon erlebt, dass man einen Prototypen wegwirft? Also so insgesamt in deiner Karriere?
Das fällt mir auch sehr schwer meistens, ja. Aber ich glaube, dass dieser Mindshift muss dann einfach stattfinden.
Ja, weil ich gebe dir recht, Prototypen generieren mit KI ist absolut magisch. Ich finde das so cool, wirklich zu sagen, hey, ich brauche Folgendes, bitte mach mal. Und du hast was du anfassen kannst, wo du draufklicken kannst, wo irgendwas passiert. Das ist wirklich absolut fantastisch. Ja.
Und da finde ich dann auch wieder den Gedanken der Code Factory ganz, ganz passend, wenn man sagt, man benutzt die Code Factory, um Prototypen zu bauen. Ja.
Ja.
Dass man dann sagt, okay, wir wollen jetzt folgendes Feature entwickeln. Wir haben uns drei Varianten überlegt, bau die mal aus und deploy die automatisch da auf eine Staging-Umgebung, wo keine Kundenbilden sind. Und dann vielleicht hast du sogar noch einen Agenten, der dann drüber geht, die Usability analysiert oder irgendwelche anderen Analysen macht und dann klickt man sich selber durch und lernt noch ein bisschen was da dran.
Ja.
Ja, da finde ich es halt absolut wertvoll, das Feedback mit einzuholen, weil aber es muss dann wirklich auch das Label dran sein, ist für die Tonne. Ja, der Code wird weggeworfen, was auf den Branch ist. Vielleicht muss man den Branch auch entsprechend präfixen, ja, to be deleted.
Ja, ich glaube, dafür brauchst du aber echt so ein Mindset-Shift irgendwo, weil ich sehe schon ganz viele Manager von mir, die sagen, hä, das sieht doch super aus, das wollte ich jetzt wegwerfen, das kann man doch noch benutzen, wäre doch schade drum.
Ja.
Okay, das heißt, wir müssen einfach darauf achten, dass wir jungen Leuten dann die Chance geben, diese grundlegenden Dinge halt zu erlernen. Ich meine, ich finde es cool, dass wir bei uns auch immer noch trotz KI Leute haben, neue Kolleginnen und Kollegen haben, die eben halt Berufseinsteiger sind. Ich glaube nämlich auch, dass es auf der einen Seite für die Zukunft wichtig ist. Aber ich finde auch, dass es eine total schöne Bereicherung im Team ist. Denn wenn ich in einem Team arbeite und das sind es nur 5 Leute, die alle irgendwie schon 20 Jahre auf dem Buckel haben und mit KI irgendwie Magic machen, dann sind die 5 Leute halt auch ein bisschen blind vielleicht für manche Sachen. Ja. Und ich finde es total cool, wenn jemand dabei ist, der da noch nicht so viel Erfahrung hat und dann halt auch mal irgendwie eine in Anführungszeichen dumme Frage stellen kann, die aber oftmals gut ist einfach.
Da kann ich vielleicht auch noch eine ganz gute Analogie mitbringen oder eine gute Geschichte. Ich war auch letztens auf einem Kundenprojekt und da haben wir KI auch benutzt, um Sachen zu spiken und so. Ja, es ist wenig von dem KI-Code tatsächlich in die Produktion übergangen, was in Ordnung war. Aber ich habe die KI tatsächlich, den Agenten, sehr viel dafür genutzt, um ein Architektur-Review zu machen. Ja, und ich habe dann jede Woche habe ich quasi über das Premium-Modell, was es gab zu der Zeit, einen Architektur-Review angestoßen vom Gesamtsystem und habe mir die Top 10 Findings gewichtet rausgeben lassen. Ja. Und die bin ich dann durchgegangen. Ja, auch von Hand habe die nochmal gewichtet. Passt das so? Ist das eine bewusste Entscheidung, eine unbewusste Entscheidung? Bin dann hingegangen, habe das System dann entweder um Dokumentation erweitert oder habe es gefixt. Ja, und das fand ich auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil dadurch ist dann halt, also erstmal ein Code, so ein Gesamtarchitektur-Review ist ja immer sehr teuer. Ja, also wenn du jetzt jemand eine Beratung holst, das dauert ja noch 2-3 Tage oder so, dann bist du halt schnell mal bei 5-stellig. Da bist du halt bei $10 oder so, was das Modell dich kostet. Wenn der Output Müll ist, dann wirfst du ihn weg. Ja, und wenn nicht, dann kannst du vielleicht 3 Punkte verwenden. Aber es hat mir halt sehr geholfen, noch tiefer in die Aspekte des Systems einzutauchen, noch tiefer das zu verstehen, den Sinn rauszuarbeiten. Ja. Und manchmal hat er halt wirklich auch Performance-Probleme gefunden, die halt wirklich, wo Knotenpunkt drin war. Und das fand ich auch extrem wertvoll, weil dann hat man wieder effizientere Software auch mitgebaut. Und
das
ist, glaube ich, auch ein gutes gutes Tool für Junioren, die an so eine Codebasis drangehen, um den Code mit zu verstehen, dass man dann einfach mal explorativ die KI-Systeme benutzt, um halt bestimmte Aspekte des Systems zu beleuchten.
Also glaube ich, das sofort ist ein mega Zugewinn, vor allem, weil du halt nicht nur sagst, hey, bitte machen wir mal ein Architektur-Review und dann kommt das Ergebnis irgendwie ins Confluence rein, sondern du schaust dir die Teile an, die rauskommen, die Findings und bewertest die dann nochmal und entscheidest dann auch ganz aktiv, okay, da ist was dran, da lohnt sich, Dokumentation zu erweitern, was zu fixen, oder es lohnt sich nicht, weil es gar nichts ist. Und das, finde ich, ist halt ein total tolles Beispiel dafür, wie man so eine Technologie halt einfach auch wirklich gut und gewinnbringend einsetzen kann. Ja, René, ich habe hier noch einen zweiten Punkt auf dem Zettel stehen, und zwar, du hattest schon die Tokens angesprochen, das neue digitale Gold. Und ich sag mal so, ich komme aus einer Welt, so technologisch, wo man irgendwann mal gesagt hat, so Vendor-Login ist total schlecht. Ist total schlecht. Und ich meine, hier bei InnoVex, wir halten ja auch sehr viel von Open-Source-Software, und ich bin jetzt auch schon, boah, ich weiß gar nicht, 15 Jahre oder so bei InnoVex dabei, und wir hatten zwar auch immer proprietäre Software, zum Beispiel der Microsoft-Stack, aber wir haben von Anfang an schon sehr viele Open-Source-Produkte eingesetzt. Das ist nicht nur für die Entwicklung, irgendwie Editor oder Development-Tools, sondern auch Open-Source-Stack für unsere Kunden. Also ich kann mich erinnern, irgendwie so 2011, 12, da hat es mit Hadoop beispielsweise angefangen, aus dem Apache-Projekt, so Big-Data-Bereich. Und ich finde das super. Also nicht Hadoop, sondern so Open Source. Und jetzt kommen wir aber so ein bisschen in eine Richtung, wo Vendor Login irgendwie wieder cool ist. Denn wir haben halt schon, finde ich, so eine sehr, sehr starke Marktpräsenz von, oder eine Marktdurchdringung auch, gerade von Anthropic mit Claude Code. Das ist in meiner persönlichen Wahrnehmung so das Populärste aktuell. Ansonsten haben wir natürlich GitHub Copilot, das nutzen auch noch viele, und ich weiß gar nicht, wie stark die Verbreitung von Codex ist, von OpenAI, du nix gerade, also dann wird die auch groß sein. Also das heißt, wir haben so ein paar Platzhirsche, es gibt ein paar Open Weights Modelle, ich glaube dieses, wie hieß denn dieses neue Modell, das jetzt vor einiger Zeit raus,
Kimi.
Ja, der erste Buchstabe war richtig.
Passt schon, ja.
Genau, darüber habe ich einen Artikel gelesen, das soll ja wohl auch ganz, ganz gut sein. Da würde mich interessieren, zum einen, wie ist denn deine Wahrnehmung? Sind diese proprietären Modelle aktuell noch absolut marktführend, oder gibt es vielleicht auch schon so eine Entwicklung hin zu Open Weights Modellen, die vielleicht ein bisschen weniger Vendor Login mitbringen?
Mhm. Wenn man den Vendor Login, müssen wir nochmal ein bisschen auseinanderdröseln. Ne? Du hast ja zum einen den, wir nennen es immer den Inference Provider, ja, da, wo das Modell läuft, wo dein Prompt ankommt, der dir die Antwort mit rausgibt. Ja.
Ja.
Der ist, da gibt es verschiedene Anbieter, da gibt es die Entwicklungsplattform, ja, wie zum Beispiel GitHub. Anthropic geht wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Richtung, aber dann gibt es halt auch, sagen wir mal, neutrale Inference Provider wie ein AWS oder ein Azure oder andere auch noch, ja. Was ich jetzt beobachtet habe und wo ich denke, dass die Tendenz hingeht, es werden sich so ein paar KI-Entwicklungsplattformen als All-in-One-Lösung versuchen zu platzieren. GitHub ist da ganz vorn mit dabei, dass sie halt sagen, mit GitHub Actions integriert, mit GitHub Copilot, auf deren Plattform, mit allen möglichen Sachen, kommt bitte zu uns, und dann ist der Log natürlich größer. Mhm. Bei Anthropic sehe ich gerade noch nicht so die Bewegung, dass es da hingeht, aber sie entwickeln teilweise auch schon proprietäre APIs, die dann vom Claude Code mitverwendet werden können. Jetzt gehen wir mal lokal auf den, das ist quasi die Inference-Schicht, dann haben wir die Modellschicht, und die Modelle können ja auch bei verschiedenen Inference-Providern laufen. Also ein Anthropic-Modell kann auch bei AWS laufen. Da hast du erstmal kein Login auf Anthropic. Das andere ist ja dann das, was lokal bei dir ist, und das ist dein Agent oder dein Agentensystem, und da, klar, da hast du den Copilot, da hast du Codex und da hast du Claude, die halt alle fest verdrahtet sind mit ihren Provider, aber du hast halt auch sehr gute Open-Source-Systeme, wie zum Beispiel OpenCode, das ist mein Favorit, oder Pi, das ist jetzt eine kleinere, minimalistische Variante eines Agenten, die auch mitlaufen. Ja, da gibt es auch noch andere, die damit zu nennen sind. Das heißt, da muss man einfach gucken, an welcher Komponente geht man den Log ein und wo kann man das wieder mit entkoppeln. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr essentielle Geschichte, dass man da nicht zu früh den Vendor-Log mit eingeht. Aber ich glaube, momentan sind wir an dem Punkt, dass so ein richtiger Vendor-Log noch nicht da ist, dass ich sage, wenn ich jetzt mein System switchen müsste von Claude auf Copilot, dass es mich Monate oder Jahre kostet. Ich glaube, das ist eher eine Sache von Tagen.
Aber letztendlich bedeutet das doch dann, dass ich auf der einen Seite den Agent habe, der bei mir lokal läuft. Da gibt es Open-Source-Produkte. Du hast gesagt, Open Code nutzt du?
Ja.
Und da könnte man ja dann wahrscheinlich auch sagen, man kann wahrscheinlich einen Haken hinmachen. Da gibt es Open-Source-Projekte und ich glaube mal, die Komplexität, sowas zu entwickeln, ist auch überschaubar für ein Unternehmen oder als Open-Source-Projekt. Aber wenn du sagst, der Inference-Provider oder auch der Model-Provider, da sind wir dann ja schon aber in dem Bereich, wo es nur eine Handvoll kommerzieller Anbieter gibt und ob jetzt irgendwie Claude bei Anthropic gehostet wird oder vielleicht in der AWS, ist letztendlich egal, weil du hast halt ein Unternehmen dahinter, das die Finger drauf hat und AWS würde es nicht sagen, ah, bei uns kostet es nur ein Hundertstel von dem, was Anthropic haben möchte. Und da frage ich mich halt, ob wir uns da nicht zu so einer Art Vendor-Login hinbewegen, denn was passiert, wenn Anthropic, und das hast du ganz am Anfang auch schon mal angesprochen, jetzt sagt, hey, wir hätten Bock jetzt einfach auf noch mehr Geld, weil wir möchten jetzt vielleicht auch irgendwie sowas Absurdes wie eine Stadt auf dem Mars bauen und die kostet 80 Milliarden Dollar, habe ich gestern gelesen, hätte gern Elon Musk für seine Stadt auf dem Mars, deswegen verklagt er gerade OpenAI. Aber das ist eine andere Geschichte. Also was passiert, wenn jetzt so ein Anbieter wie Anthropic beispielsweise sagt, okay, wir möchten jetzt doppelt so viel Geld für unsere Tokens haben?
Ja, also muss man erstmal sagen, die haben das relativ clever gemacht, ja, weil alle sind angefixt und haben jetzt eine Abhängigkeit dahin zu angebaut.
Geil, oder?
Nicht bloß wirtschaftlich, lizenztechnisch, sondern halt auch auf der Entwicklerbasis, ja, weil wir sind ja langsam, werden wir so zum Lakai der Maschine, wenn man das halt wirklich hirnlos benutzt. Und es ist dann schwierig, da aus der Loop wieder rauszukommen.
Ja.
Ich glaube, der Punkt, wo du rauf hin möchtest, wie ist denn die Qualität von Open-Source-Modell oder Open-Weight, muss man ja schon fast sagen, Open-Weight-Modellen und wie kommt man da in eine Souveränität mit rein?
Ja, absolut, weil ich meine, ich weiß ja heute nicht, wie sieht es denn überhaupt politisch aus? Also die großen Anbieter, die sitzen größtenteils in den USA, es gibt auch noch ein paar in China, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen in der nahen Zukunft, dass wir in Deutschland ein Projekt für einen Kunden machen und wir nutzen so einen Provider in China. Da haben einfach alle Angst, dass es mit den Daten dann nicht so sauber abläuft und dass das einfach alles abgeschnorchelt wird. Und ich glaube, man kann auch offen sagen, an der Angst ist was dran. Und wie sieht es mit den USA aus? Also ich kann heute nicht einschätzen, ob das die nächsten Jahre alles cool bleibt oder ob es da irgendwelche crazy Gesetzesgeschichten gibt, wo wir als Europa dann sagen, das können wir jetzt auch nicht mehr machen.
Ja, also wir haben natürlich in Europa haben wir auch mindestens mal eine Variante, Mistral. Die hinken ein bisschen hinterher, haben jetzt gerade auch eine neue Modellfamilie released, aber ist auch okay für Softwareentwicklung. Ist halt nicht cutting edge. Wir gucken uns natürlich auch immer mal so die Open-Weight-Module mit an. Also ich habe auch letzte Woche sehr viel mit Kimi gemacht. Fand ich auch sehr überzeugend bei der Entwicklung selber. Ja. Also bei der Umsetzung vom Code. Ich habe mir auch das Hü3-Modell angeguckt, das kam auch letzte Woche raus. DeepSeek habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Aber ich muss sagen, die können sehr viel, ja. Also die stehen, glaube ich, den westlichen Modellen im Nix hinterher. Es ist wirklich so, glaube ich, der Trust-Faktor, den wir mit haben, ob wir dann den Inference-Provider irgendwo in Fernost mit benutzen möchten, weil da gehen ja unsere Daten rein und dann wissen wir nicht, ob sie die für das Training benutzen.
Ja.
Das heißt, die Frage ist eigentlich, wie kriegen wir da eine, jetzt, wo wir eigentlich ganz gute Modelle haben, wie kriegen wir eine lokale Inference hin oder eine abgesicherte Inference? Ja? Und dann kannst du natürlich gucken, bei Hetzner kannst du ja auch ein GPU-Node kaufen, du kannst auch bei AWS dir GPU-Nodes kaufen, aber es ist halt sehr teuer alles gerade. Es ist halt wieder eine wirtschaftliche Abwägung. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den sich jedes Unternehmen mit auf die Landkarte schreiben soll, das mit anzuschauen und vielleicht einen Fallback-Plan schon zu haben, vielleicht für auch ein lokales GPU-Cluster, aber vielleicht für auch einen innerdeutschen GPU-Anbieter, wo solche Modelle mit drauflaufen. Und größere Firmen werden Schritt für Schritt dahin gehen, dass sie halt eine eigene KI-Plattform für sich entwickeln. KI-Plattform heißt, dass es dann vielleicht ein KI-Gateway gibt, wo man einfach so sagt, ich möchte ein Modell benutzen und da sind verschiedene Modelle drin, die dann routen können auf verschiedene Provider und dann switcht man das halt um auf den lokalen Provider. Es gibt immer noch Befindlichkeiten in der Tonalität, wie man Modelle mit anspricht. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht so wichtig in unserer Welt der Softwareentwicklung. Das ist dann wichtiger, wenn wir KI als Bestandteil einer Produktionssoftware benutzen, welche Tonalität wir treffen. Ja, da arbeitet man ja auch sehr viel mit Evaluierungen und so, und das haben wir ja bei uns gar nicht. Genau, ich habe jetzt so ein MacBook, so ein M3, wo dann irgendwie 36 GB Unified Memory drauf sind. Da kann ich auch ganz gut Gamma 4 laufen lassen, eine 8B-Variante oder auch ein quantisiertes Qwen 3.6. Das sieht auch alles ganz gut aus, aber man muss halt auch sagen, die Qualität ist nicht da, wo wir bei den Top-Modellen sind. Ja? Da muss man sich fragen, was möchte man? Möchte man halt die Top-Qualität haben und nimmt halt den Login? Oder ist man zufrieden mit dem, was man dann lokal hat? Oder lokal heißt halt auch im Netzwerk verfügbar. Ja? Oder macht man vielleicht ein Hybrid-Modell, dass man sagt, für die Denkphase, für die Research-Phase am Anfang, wo ich schon gesagt habe, da soll der Ingenieur jetzt mehr reinstecken, da nimmt man halt die potenteren Modelle, aber für die Umsetzung nimmt man dann halt ein lokales Modell, lokal gehostetes Modell. Das muss man auf jeden Fall mit betrachten, aber auch da, umso größer das Modell auf der GPU, umso niedriger ist dann auch der Durchsatz, ja, und das ist dann wieder eine Usability- und Cycle-Time-Frage. Also ich kann bei mir auch so ein 22 Milliarden Modell laufen lassen, aber es ist halt langsam, ja, dann habe ich halt 5 Tokens pro Sekunde und wenn ich mir halt ein Feature in 5 Token pro Sekunde angucke, das ist schon ein bisschen wie Daumenkino dann. Ja?
Dauert ein bisschen. Für die Meditation aber vielleicht für dich ganz gut, wenn du sagst, du brauchst wieder hier so ein Retreat, dann switcht du einfach um aufs lokale Modell und dann wirst du entschleunigt.
Ja. Ich muss aber immer warten, bis ich was sagen kann, ne?
Ja, ich glaube halt, das ist so ein generelles Thema, wo ich gerne ein bisschen mehr Diskussion wahrnehmen würde, weil aktuell schwimmen wir halt wirklich so ganz oben auf dieser Hype-Welle und alle Leute übertreffen sich oder versuchen sich darin zu übertreffen, was für coole Dinge, dass man tun kann, was man alles machen kann mit KI und das ist zweifelsohne ja auch sehr, sehr spannend. Aber ich glaube auch, für ein Unternehmen ist es natürlich wichtig, kette ich mich jetzt da irgendwo an. Und wenn ich jetzt irgendwie meine Prozesse immer auf die neuesten Modelle von beispielsweise Anthropic draufpacke und jetzt sagt Anthropic halt, okay, wir erhöhen die Preise oder es gibt, wie gesagt, einen politischen Grund, weswegen ich es nicht mehr nutzen kann, dann wird es ein bisschen schwer. Und bei diesen Open-Weights-Modellen ist natürlich auch die Frage im Raum, wie lange wird es die denn geben? Also natürlich kann natürlich so ein Anbieter irgendwann sagen, hey Leute, wir haben euch jetzt so richtig geil abhängig gemacht von unseren super köstlichen Open-Weights-Modelle, aber jetzt gibt es keine neuen mehr. Wenn ihr neue haben wollt, dann kosten die jetzt Geld.
Ja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, was kann ein neues besser als das alte, ja? Also wenn wir jetzt nehmen wir mal ein Kimi 2.6, ja, und Kimi sagt alle Moonshot, sagt die Firma hinter Kimi, sagt dann irgendwie 3.0 muss ab jetzt lizenziert werden, ja.
Ja.
Aber Kimi 2.6 ist immer noch da. Aber Kimi 2.6 ist ja auch quasi auf dem Korpus bis vor einem Dreivierteljahr trainiert, ja. Ist ja auch good enough eigentlich.
Ja.
Ja, und man reichert den Kontext ja heutzutage auch um aktuelle Dokumentation mit an. Ja, weil sonst funktioniert das Ganze ja auch gar nicht mehr, weil die ganze Softwareökonomie ist ja einfach schneller geworden.
Ja.
Wie viel verliert man dadurch, wenn man jetzt ein 2 Jahre altes Modell verwendet? Das ist eigentlich die Kernfrage, die es zu entdecken geht.
Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ob es vielleicht dann doch neue Ansätze gibt, um solche Modelle vielleicht schneller oder effizienter zu machen. Weil wenn du dir jetzt heute ein Modell anschaust, das 2 Jahre alt ist, das ist dann zum Beispiel bei OpenAI, dürfte das irgendwie ChatGPT 3 sein, dann wirst du ja schon deutlich einen Unterschied feststellen, weil eben nicht nur der Korpus größer wurde, sondern weil man da einfach nochmal ein paar ganz neue Ansätze hatte, um das Modell zu erschaffen. Und ich glaube, die Annahme, dass das, was wir jetzt haben, so gut ist, dass es für immer passt, ist, glaube ich, in der IT immer so ein bisschen schwierig.
Ja, also ich glaube, man muss dann schon die Leaps mitnehmen, die großen, ja.
Ja.
Aber wenn es jetzt keine signifikanten Sprünge gibt, glaube ich, ist es auch eine sichere Basis, wo man sagt, man nimmt jetzt halt ein Kimi 2.6, lasst das lokal auf eine GPU-Cluster laufen. Und damit ist man auch erstmal glücklich die nächsten 3 Jahre. Und dann muss man gucken, was als nächstes kommt.
Ich las neulich einen Artikel von Cloudflare. Die haben bei sich im Unternehmen auch Kimi 2, deswegen kam ich vorhin auch drauf, im Einsatz. Und die haben da auch ihre Architektur beschrieben und haben auch beschrieben, dass sie eben halt, ich weiß gar nicht, eine vierstellige Anzahl von Leuten in der Entwicklung haben, die eine sehr vielstellige Anzahl von Tokens verbrauchen und konsumieren pro Tag. Und das ist auch viel Geld. Und dass die da eben jetzt auch so eine KI-Plattform, die du erwähnt hattest, aufgebaut haben, wo man dann auch entweder auf dieses Kimi 2-Modell draufgehen kann oder glaub auch auf, weiß nicht, wahrscheinlich Anthropic oder so, je nachdem. Ich weiß nicht, wie es geroutet wird, aber dann kann man wahrscheinlich schon ausgehen, dass das so ein Zukunftsmodell für viele Unternehmen ist, oder?
Genau, das hatte ich vorhin auch so ein bisschen gesagt mit der internen
Ja.
KI-Plattform. Es gab ja in den letzten Jahren immer den Begriff des Platform Engineerings. Ich glaube, wir kommen jetzt zum KI-Plattform Engineering, dass man halt sagt, es gibt halt ein KI-Gateway, gegen die Agenten mitlaufen, wo dann vielleicht auch das, wo nicht sogar nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall auch
Ja.
das API-Key-Handling mitlaufen sollte, vielleicht auch eine Verbrauchsmessung, wo man vielleicht auch mal ein Modell ausstellen kann, wo vielleicht auch ein Content-Filtering mit draufläuft, dass da halt keine personenbezogenen Daten mit rausgehen. Da wird sich, glaube ich, ein bisschen was ergeben in den nächsten Jahren. Ich glaube, es muss, ja, weil irgendwie muss man das ja auch managen. Jetzt verlassen wir uns alle gerade sehr auf die Management-Systeme von Anthropic, ja, und den anderen, aber ich glaube, da müssen wir als große Firmen dann eher in die eigene Infrastruktur investieren, um das auch noch regeln zu können.
Ja, vor allem du möchtest als großes Unternehmen ja auch nicht so abhängig sein, dass wenn das Unternehmen, das dir die Dienstleistung erbringt, jetzt irgendwie eine Downtime hat, dass du dann sagst, oh, sorry, wir können jetzt nicht arbeiten, weil irgendwas funktioniert nicht. Und ich meine, sowas kann immer passieren. Wir hatten in Deutschland jetzt diese Woche den Fall, dass auf einmal die ganzen DE-Domains nicht mehr funktionieren haben, weil man bei der DENIC aus Versehen einen kleinen Fehler gemacht hat. Und es kann ja immer was passieren, dass mal einfach auch so ein großes Unternehmen mal einen Tag weg ist.
Ja, und da ist es halt spannend, dass gerade in dem Artikel von Cloudflare, den du genannt hast, sie setzen zum Beispiel auch auf Open Code, ja. Das heißt, auch lokal bei den Agenten setzen sie auf ein Open Source Produkt, was erstmal vendorneutral ist. Also Open Code kannst du halt mit verschiedenen Vendoren verknüpfen. Und da haben sie auch wieder ein Plugin gebaut für die Authentifizierung, dass sie gegen
Ja.
ihre eigene SSO läuft, ja. Das heißt, die haben das dann voll integriert in ihr Ökosystem. Das heißt, da haben sie erstmal den Vendor-Lock auch schon auf der Ebene mit ausgehebelt.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wann bei uns das erste Projekt kommt, in dem wir für Kunden so eine interne KI-Gateway-Plattform aufbauen. Ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es auch schon irgendwo eins. Ich bekomme nicht mehr alles, nicht alle Projekte mit, die es bei uns gibt. Du nickst gerade.
Ja, also
Okay, cool.
das sieht man immer mehr, dass es jetzt kommt.
Ja.
Ja.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, du René, dann hätte ich noch so eine Frage vielleicht zum Schluss. Und zwar, ich habe dir im Vorfeld gesagt, dass du deine Kristallkugel polieren sollst. Ich hoffe, du bist meiner Bitte nachgekommen. Denn mich würde interessieren, wo du aktuell noch so die größten Probleme siehst in diesem ganzen Agentic Coding Bereich. Also vor allem so halt in der Praxis, wenn man praxisnah, produktionsnah entwickelt und wo es da deiner Meinung nach vielleicht spannende Lösungsansätze gibt.
Ich glaube, das größte Problem, was wir jetzt in den nächsten Monaten haben werden, ist einfach, wie nutzen wir KI gewinnbringend im Softwareentwicklungsprozess? Wo setzen wir es ein, um was zu schaffen? Und wir haben ein paar Mal über das Ownership-Problem gesprochen, dass das halt in die Wahrnehmung mitrutscht. Das wird, glaube ich, das prozessuale Problem werden. Ja? Also wo setzen wir die KI entsprechend ein? Welche Wirkung soll sie erzielen? Wo setzen wir
Ja.
sie bewusst nicht mit ein? Technologisch ist das jetzt schwer zu sagen, was da kommt. Man sieht gerade so die Entwicklung in Richtung Background Agents, Cron Agents, also Claude hat schon angefangen, sowas wie einen Cron mit einzubauen, der dann halt regelmäßig über die offenen Requests, Merge Requests geht und dann drüber iteriert und so, ja, dass man sich quasi so ein Agent OS mit aufbaut, wo halt quasi die Arbeitsweise mit erleichtert wird. Für wiederkehrende Arbeit finde ich es ja auch alles ganz gut. und da einfach auch gucken, wo kann man es denn gewinnbringend einsetzen und viele Experimente machen. Ich glaube, das ist ein Space, wo man viel einfach durch niederschwellige Experimente gewinnen kann, weil auch diese Experimente kann man sich ja wieder generieren lassen als Code. Ja. Dann hat man erstmal irgendwie ein Python-Skript, was das macht, dass man halt fest in die Cron-Tab im Server einträgt. Es muss ja noch nichts schreiben in die Tickets, es muss ja kein Code generieren, aber vielleicht kann es irgendwie Signale generieren, die man dann mal auswertet. Ne? Und das ist, glaube ich, eine gute Zeit, einfach weil es so einfach ist, jetzt Code zu generieren für Experimente, um dann auch dran zu lernen. Ja, das. Und wie gesagt, technologisch, glaube ich, geht es jetzt erstmal in diese Richtung Background Agents. Wir sehen immer mehr in Richtung Knowledge Systems. Das ist halt ein, momentan sind wir eher im Short-Term-Memory-Bereich unterwegs. Das heißt, wenn du den Agenten startest, dann hat er den Kontext, den er sich zusammensaugt und das ist daran, wo er arbeitet. Aber wenn ich jetzt 2 Tage später an einem Feature in der ähnlichen Ecke arbeite, muss er sich das Wissen erstmal wieder mit aufbauen. Long-Term Memory heißt, dass er quasi das noch weiß, was da gemacht wurde und die Fakten mit hat. Da werden wir viele Entwicklungen mitsehen. Da habe ich auch große Hoffnung. Ja. Muss man sagen, da gibt es auch schon verschiedene Ansätze zum Thema, wie man das auch mit graphbasierenden Systemen regeln kann. Aber es ist wie ein Gedächtnis, es muss ja, Wissen muss ja auch irgendwann invalidiert werden. Ne? Und das wird, glaube ich, die große Krux werden. Genau. Ansonsten ein Bereich, wo wir uns jetzt gerade auch mit fokussieren, ist das Harness Engineering, aber auch die Messung von Effizienz von Harnessen, dass man halt guckt, okay, wie viele Tokens werden denn da verbraucht? Was passiert, wenn wir eine Änderung in der Harness machen und das gleiche Problem nochmal mit reingeben? Natürlich 5-mal, weil es eben probabilistisch ist. Wie hat sich die Baseline geändert? Können wir dadurch auch was sparen?
Ja, spannend. René, brauchen wir neben den ganzen technischen Entwicklungen und Innovationen vielleicht auch methodisch was Neues? Weil wir hatten halt jahrelang immer unser agiles Vorgehensmodell, wir hatten da irgendwie einen Scrum Master, der sich darum gekümmert hat, dass es dem Team gut geht, dass das Team gut miteinander arbeiten kann, dass die Kommunikationsflüsse im Team und auch zum und vom Team gut laufen. Wenn wir jetzt, und verzeih mir bitte diese überspitzte Formulierung, wenn wir jetzt auch KI-Agents als Teammitglieder haben, müssen wir vielleicht da auch ein bisschen überdenken, wie wir generell miteinander kommunizieren und umgehen, um da vielleicht besser zusammenarbeiten zu können?
Da schlummert, glaube ich, ganz viel Potenzial. Gerade der Bereich, ich nehme ein Beispiel, Meeting Minutes. Ja? Also wir gehen in den Call, wir haben eine Stunde im Call, einer muss sich hinsetzen, schreibt die Meeting Minutes, wie viele Lücken sind in den Meeting Minutes? Ja? Jetzt, jede Plattform kann ja schon Transkripte auch mehr erstellen oder kann Aufzeichnungen machen und dann geht man das irgendwo hin, um ein Transkript zu erstellen und daraus kann man wieder Meeting Minutes erstellen. Was wäre denn, wenn wir jetzt sagen, wir sammeln alle Meeting Minutes und speichern die in so ein Session-Gedächtnis mit rein und wir haben halt alles, was da drin steht. Ein Mitarbeiter kommt nach 4 Wochen Urlaub zurück und sagt, was ist denn passiert? Ja, fragt den Bot, der fasst das alles zusammen, alles super, ja. Aber es fließen auch andere Informationsquellen mit rein, wie Ticketänderung, Confluence-Änderung und so weiter und so fort. Ja. Und die Synthese dessen, das kann ja durchaus die KI machen.
Ja, klar. Ja.
Und ich glaube, wir müssen die KI dafür nutzen, nicht noch mehr Informationen zu erzeugen, die wir verarbeiten müssen, sondern wir müssen die KI dafür nutzen, halt solche Synthesen zu machen oder halt auch für Entscheidungen, Entscheidungsvorlagen auszubauen, damit sie uns wirklich hilft. Ja, und ich glaube, da wird sich auch noch viel mit ändern. Das sieht man ja auch so. Also der Copilot in Teams ist ja mit drin. Slack hat ja auch die große AI-Offensive gefahren.
Ja.
Ich hoffe, dass da auch mehr Integration in interne Systeme mit reinkommen. Es gibt auch schon ganz interessante Ansätze, wie man Backlog-Pflege vielleicht auch mit KI mitmachen kann. Solche wiederkehrenden Arbeiten, die einfach Zeit kosten. Da wird sich, glaube ich, auch viel tun. Ich habe tatsächlich auch schon so Stories gelesen, wie Teams haben auch Agenten, also ein menschliches Team hat einen Agenten für sich entwickelt und hat denen auch einen Namen gegeben und eine Rolle. Ja, das heißt, dass sie halt immer sagen, okay, wir haben hier die Gisela und die Gisela hat diese feste Aufgabe und die Gisela ist ein Teammitglied. und dann kann die Gisela Stück für Stück mitentwickelt werden. Finde ich eigentlich auch ganz nette Idee, dass man da halt sagt, die Gisela kümmert sich immer darum, halt irgendwie die Meeting-Minute zu schreiben oder sowas. Ja, dass man oder Fragen zu beantworten.
Ja, ich glaube, so generell ist es halt, wenn so das Arbeiten an sich sich verändert und da, wir haben ja gerade einfach einen großen Umbruch. Ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, den Menschen halt auch mitzunehmen und nicht nur sagen, hey, es ist jetzt anders, weil ganz individuell kann das ja schon auch einen großen Impact auf die einzelnen Personen haben. Also angefangen vielleicht von solchen Dingen wie jemand fühlt sich vielleicht überflüssig oder vielleicht der Sache nicht so gewachsen, weil das halt auch so super, super schnell passiert einfach. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, dass man auf der einen Seite die Technologie hat und ein Auge drauf hat und dann beispielsweise auch so Dinge tut, wie du es gesagt hast, dass man jetzt so diesen Harness da so evaluiert und schaut, wie kann man das machen, um da technisch einfach besser zu werden. Sicherlich auch so Dinge wie jetzt so Guardrails irgendwie zu konzipieren, dass die KI da einfach das tut, was wir möchten. Ich glaube, genauso wichtig ist es aber auch, die Menschen halt so ein bisschen an die Hand zu nehmen, um halt am Ende das Beste aus den beiden Welten halt zusammenzubringen. Und ich glaube, wenn du nur das eine machst, dann wird es auf Dauer nicht funktionieren einfach.
Genau. Es gibt nur einen Punkt,
ja,
der mir aufgefallen ist, wo die Organisation auf jeden Fall mit drauf achten müssen, ist Burnout Prevention. Ich glaube, das wird jetzt immer wichtiger werden, einfach weil diese Technologien immer präsent sind. Ja, man sieht es auch bei Claude, mit Einführung von Claude Remote kannst du jetzt auch über dein Handy quasi deine Projekte mitsteuern und Sachen mitentwickeln. Wir sehen es über OpenClaw, ja, oder NanoClaw, IronClaw, die Claws dieser Welt, ja, wo du halt auch über niederschwellig, über WhatsApp, Telegram oder so halt auch deine Projekte weiterentwickeln kannst. Du kommst einfach nicht mehr zur Ruhe.
Ja.
Ja, und da ist halt, man hat schon gesagt, wir kommen in diese Featureitis rein. Es ist so günstig geworden, in Features zu bauen. Das heißt, du kannst einfach mal eine Idee reingeben und er baut das, aber du reagierst dann drauf und denkst darüber. Und ich habe das bei mir gemerkt, irgendwann kommt der Kopf nicht mehr ans Abschalten. Also du musst dann wirklich Work-Life-Balance, ja, darauf achten, dass wenn dann Feierabend ist, dass dann vielleicht auch wirklich Feierabend ist und dass man da nicht noch irgendwie 5 Background-Agents hat, die mit denen man ab und zu mal asynchron dann kommuniziert beim Abendessen und sagt, hast du gut gemacht, mach nochmal das, weil dann bleibt der Kopf auch dabei. Dann, ich glaube, das Thema Burnout-Prevention, das wird jetzt sehr, sehr wichtig werden in dieser Zeit.
Glaube ich dir sofort, weil man hat halt schon eine ganz schön krasse FOMO einfach. Weil du machst irgendwas auf, wo du Nachrichten lesen möchtest, egal ob das jetzt irgendwie eine Website ist, eine News-Site oder LinkedIn oder Instagram und dir wird immer angezeigt, was für krasse Dinge das passieren und während du es gerade schläfst, was da andere machen. Und ich glaube schon, dass man da auch relativ schnell in so einen Strudel reinkommen kann und das ist super wichtig, ist auch, dass eine Organisation darauf achtet, dass das nicht passiert. Wir hatten das beim Thema ständige Erreichbarkeit und da gab es dann Unternehmen, die tatsächlich gesagt haben, dein E-Mail-Account, du kannst nicht drauf zugreifen abends. Oder
VW war das, die den E-Mail-Server runtergefahren haben dann abends.
Ne? Ja, und ich glaube bei einem großen Automobilhersteller, ich glaube bei VW war es so, dass während deines Urlaubs deine E-Mails gelöscht wurden und es gab halt eine automatische Antwort, so ein Autoresponse an den Sender, der gesagt hat, hey, der Herr Schoch ist gerade im Urlaub, er kann die Nachricht nicht lesen, bitte melden Sie sich nochmal am 22.05. Und ich glaube, dass sowas aber durchaus wichtig ist, weil Abschalten ist halt total wichtig, dass dein Körper und dein Geist auf Dauer funktioniert. Ich meine, deswegen heißt es ja auch Erholungsurlaub.
Ja, oder? Ich glaube nicht nur, dass es die FOMO ist, sondern ich glaube, dass auch diese Kreativität, die jetzt halt stärker ausgelebt werden kann, ne? Weil es halt einfacher ist, in einem Satz ein Feature zu beschreiben, du gibst das rein und dann entsteht halt etwas, wo du dich, sonst hättest du gesagt, okay, ich muss mir mal 20 Minuten an den Schreibtisch setzen, um das zu machen.
Ja, ja.
Am Ende war es dann eine Stunde und so ist es halt wirklich bloß, du sprichst irgendwas rein, es entsteht was und du hast es 2 Minuten später.
Also ich nehme auf jeden Fall aus unserem Gespräch jetzt mit, dass man für Menschen in meiner Rolle, so im Bereich Agile, Agile Coaching, dass man die auf jeden Fall noch braucht. Ich muss mal vielleicht einen neuen Namen suchen irgendwie. Also jetzt nicht statt Wolfgang, da habe ich mich jetzt dran gewöhnt, 46 Jahre lang, sondern vielleicht für meine Rollenbezeichnung vielleicht so Agile AI Coach oder Agile AI Enabler, also irgend sowas werde ich mal überlegen, aber das nehme ich auf jeden Fall schon mal für mich mit. Allein deswegen hat es sich gelohnt, aber darüber hinaus, René, habe ich mega viel gelernt heute und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und ich bin halt, ich bin neugierig einfach. Ich bin neugierig, was passiert, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, deswegen spare ich es mir jetzt auch irgendwie, dich zu fragen, wie stellst du dir vor, wie das in einem Jahr oder in 2 Jahren ist. Das stelle ich gern, diese Frage bei anderen Themen. Aber hier, glaube ich, ist es halt sinnbefreit irgendwo, weil wir es nicht sehen können. Mhm. Oder siehst du es anders?
Ich glaube, keiner kann sagen, was in einem Jahr sein wird. Also
Ja.
keiner konnte vor Anfang 25 sagen, was Claude da baut und wie was das für einen Impact mit hat auf die ganze Industrie, die ganzen Kündigungswellen, die dadurch gekommen sind, die ganzen Instabilitäten dann in den großen Softwareprodukten wie Amazon
Auch
sind
die
drin.
Firmen, die ganz viele Leute entlassen haben, um dann zu merken, oh Mist, ohne die Leute funktioniert es ja doch nicht, und dann versucht damit die Leute einzustellen. Das darf man nicht vergessen. Das war, glaube ich, so ein schwedisches Finanzunternehmen, das da brilliert hat.
Ja, IBM hat das ja auch gemacht. Die haben ja danach gesagt,
Ja.
okay, wir schaffen jetzt nochmal irgendwie 4000 Juniorenstellen, weil wir das schon wichtig finden, dass wir Junioren haben, die dann später mal Senior werden können. Also, ja, genau. Nochmal kurz zu deiner Rolle als Agile Consultant oder Agile Expert. Das wird trotzdem dann bleiben, weil Agile heißt ja für mich auch so ein bisschen das Team mitnehmen, das Zwischenmenschliche mitnehmen, die Spannungen, die Konflikte mit aufarbeiten, und da weiß ich nicht, wie gut die KI schon ist, um solche Spannungen mit rauszuhören, Sarkasmus mit zu identifizieren und das dann einzuordnen. Wahrscheinlich geht das auch schon, aber da finde ich schon ganz gut, wenn auch so eine menschliche Komponente da ist. Weil wenn ich jetzt dran denke, ich habe irgendwie einen offensichtlichen Konflikt mit jemand in Slack und dann kommt der KI-Bot und sagt, hey René, du scheinst einen Konflikt zu haben. Hier sind 5 Tipps, wie du einen Konflikt lösen kannst. Hilft mir das dann, ja? Dann hätte ich lieber jemand, der ein bisschen einfühlsamer ist, mit einer warmen Stimme, der mich dann auch abholt und dann ins Gespräch geht.
Ja, finde ich super wichtig, weil wir dürfen die Menschlichkeit nicht vergessen. Also das ist immer so dieses Ding, wo mir auch ein bisschen sauer aufstößt, wenn Menschen nur von Produktivität und Produktivitätssteigerungen so sprechen. Ich meine, wir sind halt keine Maschinen. Als damals das Fließband erfunden wurde von Henry Ford, da hat es angefangen, dass man Menschen so ein bisschen vermaschinlicht. Denn du hast jetzt eine konkrete Aufgabe, du wirst gemessen an der Menge der Arbeit, die du halt abliefern kannst. Und so eine ähnliche Entwicklung sehen wir heute, finde ich auch, im KI-Zeitalter. Da wird viel geschaut, wie kannst du Menschen wegrationalisieren und wo brauchst du unbedingt noch einen Menschen. Ich glaube aber, auf Dauer wird es nicht funktionieren. Denn ich glaube, auf Dauer braucht ein Mensch einfach eine gute Umgebung, wo er sich wohlfühlt, um halt wirklich auch eine gute Leistung abzuliefern. Denn man kann Menschen unter Druck setzen und kurzfristig ist es super effizient, um die Leistung zu steigern. Aber langfristig funktioniert es halt nicht. Und dann hast du halt Leute, die unzufrieden sind, unmotiviert sind. Und das möchte ja kein, also kann man nicht vorstellen, dass da ein Unternehmen Lust drauf hat.
Kann ich nur so unterschreiben.
Ja. René, mir hat es viel Freude gemacht, mich mit dir heute mal zu unterhalten. Und ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben uns auch 90 Minuten fast gequatscht. Sehr cool. Ich hatte schon lange nicht mehr so eine lange Folge, aber das Thema hat es einfach hergegeben. Ich bin gespannt, was die KI macht. Und wenn nächstes Jahr vielleicht alles einmal auf links gedreht ist, dann müssen wir uns nochmal unterhalten, würde ich sagen.
Das machen wir gern.
Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung. Schönen Tag noch.
Das war mein Gespräch mit René. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann schreibt mir gerne an podcast@innovex.de. Und die nächste Folge von Digital Future, die kommt bald. Und bis dahin macht's gut und bleibt neugierig.